3 seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Timeout was taken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Das Free Agency-Karussell in der NFL hat sich vor einigen Tagen in Gang gesetzt und darüber sprechen wir heute. Wir, das sind Grille vom Kicker. Servusler.
Ich grüße dich, Daddy. Und ja, du hast es ja fast noch ein wenig soft formuliert. Ich finde, das ist schon mehr als ein Karussell. Das ist eine wilde Achterbahnfahrt im Europapark oder so, keine Ahnung. Also da geht schon einiges ab.
Im Europapark. Apropos Europapark, wir kommen zum nächsten Kicker-Redakteur aus Franken, und zwar der Tommy. Servus.
Hi, servus. Könnte natürlich auch passend zu den USA schon eine Six Flags Achterbahn sein.
Und übrigens, was im Europapark. Übrigens, Tommy hat vollen Einsatz gezeigt. Der ist total nass geschwitzt. Das sieht man im Podcast schlecht, aber der musste vom Büro, vom Kicker wieder nach Hause, weil Teams, Grüße gehen raus, und unsere Podcast-Software sich nicht miteinander verstehen. Das Problem hatte Finn nicht. Finn hat nämlich einen alten Rechner ohne das neue Teams. Servus, Finn.
Servus. Ja, manchmal ist neu nicht automatisch gut, ne? Aber das.
das machen wir in einem anderen Podcast, das Thema besprechen wir dann. Wie gesagt, wir schauen auf die letzten Tage. Mir kommt es ein bisschen so vor, als ob in der Free Agency in den letzten Jahren nicht so viel passiert ist irgendwie. Oder vielleicht täuscht der Eindruck. Das könnt ihr besser beurteilen da draußen. Wir sprechen über die größten Neuverpflichtungen, die wichtigsten Vertragsverlängerungen, Franchise-Tags und vieles mehr. Wir machen das am besten so, Grille, wie Al Pacino bei den Oscars, die du vermutlich verfolgt hast als Cineast. Natürlich. Der kam dann, wer es nicht gesehen hat, bei der wichtigsten Kategorie, beim Höhepunkt des Abends, kam Al Pacino auf die Bühne gewackelt mit seinen, glaube ich, 83 Jahren, hat in 15 Sekunden den Umschlag aufgemacht und hat gesagt, ja, da steht Oppenheimer. Ja, dann ist wohl Oppenheimer. War stark, oder, Grille?
Ich fand es auch stark, aber ich bleibe immer noch hängen bei John Cena. Ich bin der alte Wrestlehead auch. Und als der dann auf die Bühne kam, splitterfasernackt, nur mit Birkenstocks an, da war dann für mich eigentlich schon das Highlight des Abends erreicht. Also besser geht's nicht. Und dann war leider natürlich auch noch den Oscar für das beste Kostüm. Und das hat natürlich an dem Abend er damit getragen.
Ja. John Cena, Klassiker. Wir sind heute ganz grün, stelle ich gerade fest. Also Grille und Finn, SV Werder Bremen, Tommy Greuther Fürth. Da stehe ich ganz allein da mit meiner roten FC Köln-Flagge, aber es hilft ja nichts. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Oder wie war das? Legen wir los mit der Offense. Ja, genau. Der FC hat keine Hoffnung mehr. Thema ist erledigt. Die müssen nur noch hoffen, dass die anderen Roten aus Mainz sie nicht mehr überholen.
Und ich muss aber natürlich das, noch kurz reingrätschen, Dettis, ist natürlich die Spielvereinigung. Ne? Nicht nur Greuther Fürth.
Ach so, ja, eigentlich ist er Fessenbergs Kreuz, wenn man so anfangen. Ja.
Man darf auch gerne mehr ärgern und nur Kreuz sagen. Das hat Ewald Lienen schon getan. Also wenn der das darf, dann darf man das auch immer machen.
Der Ewald. Genau. Von Ewald Lienen zu den wichtigsten offensiven Free Agents zu kommen, ist hart, aber wir machen es trotzdem. Wir starten natürlich mit dem großen Splash. Das war vorher schon klar. Die Frage, wohin geht Kirk Cousins? Auch der, wie Al Pacino, ist nicht mehr der Jüngste mit 35 Jahren, kommt frisch von einer Achillessehnenverletzung, soll aber schon wieder trainieren. Ich glaube, da gab es ja auch erste Videos. Er kann schon wieder werfen. Gutes Zeichen für den Quarterback. Der geht zu den Atlanta Falcons. Tommy, damit wären wir bei dir. Abgesehen von den Fördern bist du auch Falcons-Anhänger. 90 Millionen für einen 35-Jährigen nach so einer schweren Verletzung klingt viel. Also 90 Millionen garantiert wohlgemerkt. 180 Millionen für 4 Jahre sind es dann insgesamt. Wie ist so dein Gefühl gewesen, als du das gelesen hast?
Also wer jede Folge Icing the Kicker hört, was ja hoffentlich auch jeder macht, der kennt meine Meinung dazu oder kannte auch meinen Wunsch. Und ich habe mich einfach riesig gefreut, weil das ist aus meiner Sicht die einzig oder die bestmögliche Lösung gewesen, eben jetzt, solange die offensiven Rookies noch recht günstig sind, dann zu sagen, okay, wir holen jetzt den Quarterback, der die Bälle anbringt, was eben bei Mariota und Ridder zuletzt nicht der Fall war. Und zieht dann einfach damit durch und findet dann eben so raus, ob die jungen Spieler, die du jetzt da im Kader hast, also ein Drake London, ein Kyle Pitts, der irgendwie noch gar nicht nachweisen konnte, warum er an Stelle 4 gepickt wurde als Tight End und jetzt eben auch letztes Jahr mit diesem Luxury-Pick Bijan Robinson, ob du da eben eine richtig gut funktionierende Offense drumherum aufbauen kannst und wenn du rausgefunden hast, dass diese jungen Waffen alle funktionieren, dann und die bezahlen musst, dann kannst du wieder mit einem Rookie weitermachen, aber jetzt dieses Fenster nutzen, wo die Jungs eben noch günstig sind mit ihren Rookie-Verträgen, mit einem Kirk Cousins ist für mich die Ideallösung. Und dass das viel Geld ist und dass das viel Risiko ist und dass ein Achillessehnenriss für einen Quarterback immer, ja, oder für jeden Sportler eine Katastrophe ist, aber für so einen guten Pocket-Passer-Quarterback vielleicht nicht ganz so ins Gewicht fällt. Ja, ich finde den Deal trotzdem richtig stark und bin heilfroh, dass die Falcons mal ihren Guy bekommen haben.
Die Frage ist ja auch, was wäre denn die Alternative gewesen? Da wäre mir zu spontan keine eingefallen, außer Justin Fields. Da wurde ja auch spekuliert, ob da ein Trade zustande käme. Gesetzt den Fall, die Bears picken an Nummer 1 einen Quarterback, wovon immer noch alle ausgehen. Hätte dir das besser gefallen?
Nee, tatsächlich nicht, weil bei Fields gibt's ja auch noch Fragezeichen und klar, er war in Chicago in auch schwierigen Umständen, hat er schon viele gute Ansätze gezeigt, aber aus meiner Sicht ist er dann auch nicht der Quarterback, wo du dann eben sagen kannst, ja, Kyle Pitts hat jetzt keine Ausreden mehr und Drake London hat jetzt hier auch keine Ausreden mehr. Und deswegen, und eben auch, dass du im Draft jetzt nichts aufgeben musst. Also du pickst weiter in Position 8, was eine extrem gute Position ist. Ich hoffe, da wird irgendwas für die Defensive Line dann gemacht. Auf Edge braucht's da auch zwingend Upgrades und du behältst auch dein Zweitrunden-Pick. Du hast jetzt durch diese Calvin Ridley-Geschichte noch den Drittrunden-Pick der Jaguars zusätzlich. Also es im Draft, Atlanta hat ja weiterhin viele Baustellen. Es ist jetzt nicht so, dass Kirk Cousins kommt rein und jetzt plötzlich sind sie Super Bowl-Contender. Da mache ich mir jetzt auch keine Illusionen. Aber zumindest die Division sollte jetzt auf jeden Fall angegriffen werden und bin jetzt sehr gespannt, was da eben noch an Verstärkungen kommt. Und ja, also ich sehe Cousins klar über Fields und ich will jetzt da nicht vorweggreifen, aber ich glaube, die ganze Liga ist jetzt bei Fields nicht besonders hoch. Das haben die letzten Tage gezeigt.
Wir haben ja auch letztes Jahr schon drüber gesprochen, dass die Falcons ja mit ihren dann ja, wo man ja schon wusste, okay, das sind jetzt nicht die Top-Quarterbacks, aber die sind vielleicht ein laufstarkes Team und können mit Robinson da viel erreichen. Da finde ich eben diesen Move jetzt zu einem klaren Passing-Quarterback echt die richtige Wahl einfach. Du weißt dann auch, dass Cousins natürlich aus der Verletzung kommt, aber ein hochmotivierter Quarterback ist. Du hast ja die Doku in den letzten Folgen schon immer mal angesprochen, da kriegt man das ja ganz gut mit. Alleine seinen Werdegang da nochmal nur kurz hervorzurufen über Washington. Dann bei den Vikings hat er ja Justin Jefferson auch groß gemacht. Also er versteht dann wirklich diese Catching Receiver auch einzubinden und das erhoffe ich mir jetzt auch, dass da eben bei den Falcons Kyle Pitts dann eben mal wirklich endlich abgeht, so wie man sich es eigentlich schon immer mal erhofft oder sich eigentlich seit Jahren fragt, okay, wo ist das? Jetzt gibt's da wirklich, wie du sagst, Tommy, keine Ausreden mehr, sondern da hast du jetzt wirklich einen Mann, der eben übers Passing Game wirklich dieses Team nach vorne bringen kann und dann kann Atlanta ja natürlich trotzdem die Laufstärke einbringen, von dem wir ja letztes Jahr schon oft gesprochen haben, dass sie damit eigentlich schon viele Spiele entscheiden könnten. Das war dann nicht vielleicht so ganz dominant, wie man sich davor erhofft hatte, weil es ja wirklich irgendwie darauf ausgelegt war, als ob sie damit alles niedermachen. Aber ich denke, so in Verbindung mit Cousins, der das ja wirklich top lesen kann, ist das jetzt für die nächsten Jahre echt die absolut beste Lösung für mich.
Was man vielleicht bei Cousins noch erwähnen kann, der hatte ja bis zur Verletzung ein super Jahr gespielt, 2023, ja. Unter dem Vikings-Coach Kevin O'Connell, der ehemalige oder ehemals bei Sean McVay Assistenztrainer war. Jetzt kommt Cousins nach Atlanta, trifft dort auf einen Offensive-Coordinator, der auch gewisse Verbindungen zu Sean McVay aufweist mit Zach Robinson, der ist neu in Atlanta. Das könnte also schematisch ganz gut funktionieren. Kommen wir mal, oder bitte, ja? Sag nochmal, Tommy.
Es ist ja auch diese Raheem Morris-Geschichte mit diesem Rams-Coaching-Tree, hat ja auch alles irgendwie diese Wurzeln unter Shanahan und Washington. Ja. Das ist ja diese alte Connection. Und da hieß es ja auch immer Shanahan und Cousins. Und das ist ja eigentlich auch alles eine große Love-Story. Und eigentlich sucht nur jeder so einen Quarterback wie Cousins. Und ich glaube, jetzt genau für dieses, für diesen Stil, den Raheem Morris da jetzt in Atlanta einbringen will mit seinem Offensive Coordinator, ist Cousins auch einfach die komplett richtige Lösung. Und diese ganzen Smokescreens davor mit, ja, wir können ja auch im Draft schauen, also welchen Quarterback willst du an einer Position 8 draften, der dich weiterbringt, das habe ich immer alles für Quatsch gehalten oder vor allem auch gehofft und eben gehofft, dass sie jetzt einfach mal dieses Geld in die Hand nehmen. Und also die Falcons sehe ich jetzt hier sehr gut aufgestellt, aber gibt natürlich dann so Fragen wie, was machen zum Beispiel Finns Vikings jetzt?
Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Also die andere Seite, die andere Seite des Deals ist Minnesota. Minnesota hat sich mit Sam Darnold verstärkt, das verstärkt in Anführungszeichen, aber sie haben zumindest mal so eine Fallback-Option, also eine weitere Alternative, um dieses Loch auf Quarterback zu füllen. Finn, du bist ja nicht nur grün, sondern eben auch lila. Was wünschst du dir, wie sollen die Vikings sich jetzt verhalten? Sie haben ja, da kommen wir später noch drauf, was den Pass Rush betrifft, sich in der Free Agency durchaus verstärkt. Sie haben aber auch einen schweren Abgang gehabt auf der Position. Was machen sie bei Quarterback? Sollen sie im Draft vielleicht ein bisschen nach oben traden? Vielleicht mit den Giants? Sollten die Giants doch keinen Quarterback brauchen? Ach, das wird ja schon spekuliert, ob's, wenn sie weiter auf Daniel Jones setzen. Drew Lock haben sie auch geholt. Die wären also versorgt, theoretisch, und könnten dann vielleicht die Vikings auf 6 springen und sich jemanden wie J.J. McCarthy holen. Was wäre so dein Wunsch?
Also deutet eigentlich alles darauf hinaus, dass das so passieren wird, glaube ich, ne? Also, Sam Darnold, ja, glaube ich, kann man gar nicht groß was irgendwie zu sagen. Ich finde, dass der Deal mit Sam Darnold so ein bisschen overhated wird in der breiten Masse, weil eigentlich ist es ja ganz klar, dass Sam Darnold jetzt nicht zu den Vikings geholt wurde, um da irgendwie die langfristige Antwort und der Ersatz für Kirk Cousins auf Quarterback zu sein, sondern es ist ja eigentlich ziemlich offensichtlich jetzt auch durch die ganzen Moves in der Defensive, die die Vikings gemacht haben, dass halt Sam Darnold da jetzt hinkommt, um irgendwie die Übergangslösung zu sein für Mr. X. Und Mr. X wird dann wahrscheinlich eben einer sein, der im Draft gezogen wird. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das sogar irgendwie ein Upgrade auf 5 wird oder mit den Chargers, um eben die Giants zu überspringen. Und wer es dann auch immer sein wird, wird sich dann bei den Vikings in ein sehr, sehr gut gemachtes Nest setzen auf Quarterback. Und ja, ich bin mal gespannt, wie lange Sam Darnold dann, sollte das eintreten, wie lange Sam Darnold dann da tatsächlich spielen wird. Und Sam Darnold kann mich im Grunde auch nur positiv überraschen, weil ich so gar keine Erwartungen an den Mann habe.
Ja.
Und was man vielleicht auch sagen muss, Sam Darnold hat jetzt auch letztes Jahr bei den 49ers relativ gute Umstände gehabt, hat aber tatsächlich da ja auch gar nicht gespielt eigentlich. Und so gute Umstände wie bei den Vikings jetzt hat er vermutlich auch noch nie gehabt, was die Protection und die Playmaker angeht. Von daher, wie gesagt, Sam Darnold kann mich eigentlich nur eines Besseren belehren und ich habe so gar keine Erwartungen an den.
Apropos Erwartungen, kommen wir zu einem Underachiever, Russell Wilson, Grille. Der ist jetzt, nachdem das in Denver nicht so wirklich gut funktioniert hat, mit Sean Taylor, ist er jetzt zu den Pittsburgh Steelers gegangen. Wird dort tatsächlich 1,2 Millionen an Gehalt verdienen, das Veteran Minimum, wie es so schön heißt, weil er ja durchaus noch ein gewisses Gehalt aus Denver bekommt, die darauf sitzen bleiben, dass er nicht für sie spielt. Und dafür zahlen sie dann doch 38 Millionen in der kommenden Saison. Ist das für dich, also ich persönlich war erstmal überrascht, weil Russell Wilson zu den Pittsburgh Steelers irgendwie so gar nicht passt, aber das ist nur so eine emotionale Geschichte. Also ich als Typ passt er irgendwie, finde ich, nicht nach Pittsburgh. Aber jetzt rein aus Sicht der Franchise, war ja eigentlich eine sehr vernünftige Entscheidung, vor allem zu dem Preis, oder Grille?
Ich muss wirklich ganz klar sagen, ich bin bei diesem Russell Wilson, wenn dann immer diese Memes dann wieder jetzt aufkamen und so weiter, da war ich auch immer vorne dabei, weil ich da echt gut drüber lachen kann. Man muss aber erstmal wirklich nackt sagen, dass er letztes Jahr wirklich jetzt nicht katastrophal gespielt hat. Also das war vor 2 Jahren, als er dann zu den Broncos gekommen ist, da wirklich, dass du dir gedacht hast, ach du Grüne, was ist denn mit Russell Wilson passiert? Da ist ja gefühlt erstmal gar nichts zu sehen gewesen aus seinen Seahawks-Zeiten, aber dafür die großen Sprüche halt davor gemacht, die ja dann auch schön verarscht wurden. Aber letztes Jahr war er eben schon der Game Manager, 26 Touchdown-Pässe hat er, glaube ich, gehabt, nur 8 Interceptions, knapp über 3000 Yards war jetzt sein Karriere-Tiefstwert, aber er war jetzt auch noch nie der 5000 Yard-Passer. Also ich glaube, er hat nur in ein paar Jahren mal über 4 und ansonsten war er eben in dem hohen Dreierbereich. Da war er wirklich ganz solide, deswegen hat es dann doch teilweise manchmal dann letztes Jahr, 2 Spiele vor Schluss, als sie ihn auf die Bank gesetzt haben, überrascht. Da kam dann natürlich raus, dass das wahrscheinlich einfach nur damit zu tun hatte, dass er sich nicht verletzt, dass du dann eben ihn loswerden könntest, was sie dann ja letztlich auch gemacht haben. Und dann haben für mich die Pittsburgh Steelers, die da wirklich einen großen Need haben, weil Kenny Pickett, da wissen wir ja alle, dass der, haben sie es immer mal wieder probiert, aber der hat in seiner ganzen Karriere erst 13 Touchdown-Pässe gemacht. Also da hat Russell Wilson in der letzten Saison schon das Doppelte. Also für mich ein ganz klares Upgrade, erstmal nur so. Dann kommt natürlich dazu, dass 37,8 Millionen von Denver bezahlt wird und Pittsburgh da nur 1,2 Millionen jetzt erstmal für ein Jahr zahlen muss. Das ist natürlich eigentlich von dem her schon eigentlich ein Deal. Wenn du den machen kannst, dann musst du ihn machen. Und dann wissen wir ja aus den letzten Jahren, die Pittsburgh Steelers sind zwar für hässlichen Football bekannt, aber halt für erfolgreichen. Und die Defense ist weiterhin brachial. Jetzt haben sie noch Patrick Queen dazu geholt. Also das wird ein absolut, ja, mal wieder hier absolut eine Maschine an Defense sein, die da wirklich Spiele alleine entscheiden kann. Und dann hast du jetzt eben einen Quarterback, der vielleicht etwas mehr als Game Manager ist, weil er natürlich trotzdem immer seine, ja, Einfälle noch aus Seahawks-Zeiten, vielleicht mal aus der Not heraus, immer noch drauf hat. Und da sehe ich die Pittsburgh Steelers einfach wirklich automatisch besser aufgestellt als in den letzten Jahren.
Und man muss ja dazu sagen, die Steelers haben letztes Jahr 10 Spiele gewonnen.
Genau.
Also, und waren in den Playoffs mit dieser Quarterback-Situation.
Genau.
Also manchmal muss man vielleicht von seinem Quarterback auch gar nicht zu viel erwarten. Und wenn Russell Wilson fehlerfrei spielt und einigermaßen an die Leistung vom letzten Jahr anknüpfen kann, wir den ja gar nicht von seiner Peak-Zeit in Seattle, dann haben sie A, ein Upgrade gemacht und B, wird sich das für beide Seiten auszahlen. Nicht nur absolut finanziell, sondern auch sportlich, finden.
Ja, und wenn man ja auch bei Russell Wilson in den letzten beiden Jahren eine Sache nicht, ja, oder eine Sache gesehen hat, die nicht verloren gegangen ist, dann ist es ja seine Fähigkeit, einen tiefen Ball zu werfen. Und da gibt's ja auch einen Kollegen bei den Pittsburgh Steelers mit George Pickens, der da, glaube ich, sehr heiß drauf sein dürfte, hier und da auch mal den ein oder anderen tiefen Pass zu fangen.
Absolut.
Also ich glaube, dass das auch vom Fit so grundsätzlich ganz gut passen könnte.
Apropos tiefe Pässe, da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, da ging es nämlich um die also die Free Agents, die wir potenziell am interessantesten finden. Und einer davon war eben Mike Evans von den Tampa Bay Buccaneers, der jetzt in Tampa geblieben ist, genauso wie Baker Mayfield. Und auch die beiden haben so eine Deep Ball Connection gehabt letztes Jahr. Und wir haben in der letzten Folge auf jeden Fall gesagt und waren uns einig, dass wahrscheinlich ein Buccaneers Team ohne Mike Evans auch für Baker Mayfield schwer vorstellbar ist, beziehungsweise vielleicht nicht so gut funktionieren könnte. Und wenn diese Erfolgsgeschichte mit Baker Mayfield weiterlaufen soll, dann braucht er eigentlich jemanden wie Mike Evans. Tommy Mayfield hat jetzt auch das Beste draus gemacht, aus einem sehr günstigen Vertrag. Also Wilson ist günstig, aber Baker Mayfield war es letztes Jahr auch, hat für ein Jahr unterschrieben, knapp 7 Millionen. Und auch die Bucks sind in die Playoffs gekommen, haben sogar die Eagles geschlagen. Also es hat sich ausgezahlt, jetzt hat Mayfield für 3 Jahre unterschrieben. 100 Millionen, 50 davon garantiert. Für dich absolut nachvollziehbarer Move, oder?
Also man schaut ja dann häufig gerne im Vakuum auf solche Deals und sieht dann die nackten Zahlen und so weiter. Aber wenn man sich mal so in die Teamperspektive reinversetzt, finde ich den Schritt wirklich alternativlos. Weil es lief einfach dann letzte Saison mit diesem Prove-It-Deal schon überragend oder einfach über den Erwartungen, würde ich sagen, was Mayfield da performt hat. Es war halt letztes Jahr einfach diese Situation, man hat halt wirklich nicht viel von Baker erwartet. Es war ja dann, er kam hin und dann hieß es, ja, Camp-Battle hier mit dem Rookie und das entscheidet er dann doch für sich. Und dann startet er und Playoffs-Win und die ganze Saison war ein Erfolg. Jetzt allerdings halt auch, ja, 100 Millionen für Baker Mayfield ist natürlich auch eine große Summe, 50 Millionen davon garantiert und jetzt ist er halt nicht mehr der ja, mit so ein paar guten Spielen dann für eine Überraschung sorgt, sondern jetzt muss er halt auch liefern. Und ob jetzt, also die Umstände in Tampa, würde ich sagen, sind stand jetzt bislang gleich geblieben, aber haben sich jetzt nicht sehr verbessert. Deswegen bin ich gespannt und durch das jetzt der Quarterback halt einfach deutlich mehr kassiert als letztes Jahr, ist so insgesamt weniger Cap Space für den Rest des Teams dann auch.
Wobei sie relativ viel Cap Space hatten, die Buccaneers, also relativ viel für ein Playoff-Team. Das ist ja immer nicht selbstverständlich.
Normal haben wir ja eher Brady-Jahren kommt.
Ja, genau. Und Ja, also ich glaube, es war auch relativ alternativlos für Tampa, weil die natürlich an Draftposition 26, das wäre schon sehr teuer geworden, um da wirklich einen der Top-Quarterbacks, der vermeintlichen Top-Quarterbacks zu bekommen. Deswegen war das, ich denke, da sind wir uns einig, die sinnvollste Lösung, Grille.
Es war, glaube ich, zwischenzeitlich kam dann mal auf, dass, glaube ich, die Patriots sogar vor sich herangetastet haben, um Evans und Mayfield zu holen. Das wurde dann schnell abgewiegelt und dann kam natürlich relativ schnell der Evans-Deal. Und damit war dann eigentlich schon, ich glaube, einen Tag später war dann auch Mayfield dran, dass dann auch Mayfield folgen wird, weil das Duo eben hat sich so grandios verstanden und top funktioniert. Und wie du sagst, die Bucks hatten eben Cap-Space, das haben sie ja auch für die Defense aufgewendet. Die haben ja dann Winfield auch gehalten und Levante David, glaube ich, bringen sie im 13. Jahr oder so zurück. Also das ist auch eh eine gute Defense immer. Also ich finde schon, dass die Bucks eigentlich ganz gut dastehen und das auch zurecht gemacht haben. Und du hast gerade nochmal die Wilson-Verbindung genannt. Das kann ja genauso was dann auch für Wilson am Ende werden. Wenn der dann wirklich bei den Steelers funktioniert, dann sehen wir in 2 Jahren vielleicht einen längerfristigen Vertrag mit den Steelers, wenn das dann eben gut hinhaut.
Gut, schauen wir mal. Also sieht für alle beteiligten Teams sowie Quarterbacks ja nicht schlecht aus. Richtig bewerten, das trifft für alle zu, können wir das sowieso erst in ein paar Monaten oder vielleicht, wenn die Saison die kommende vorbei ist, ist beim Draft ja nicht anders, aber reden können wir drüber. Schauen wir uns noch die restlichen Quarterbacks an, die neue Teams gefunden haben. Darnold haben wir angesprochen, Gardner Minshew ist jetzt bei den Raiders. Ich zähle sie einfach mal auf. Wenn ihr was dazu zu sagen habt, dann meldet euch, dann besprechen wir das. Jameis Winston ist bei den Browns untergekommen, Jacoby Brissett geht zurück zu den Patriots. Auch hier, glaube ich, erstmal so eine Sicherheitsoption, falls im Draft, falls man jemanden draftet, der aber nicht sofort funktioniert, soll's geben, soll vorkommen. Drew Lock ist von den Seahawks zu den Giants gegangen, eben vermeintlich als Backup für Daniel Jones. Mac Jones ist jetzt bei den Jaguars, definitiv als Backup für Lawrence. Und mein Lieblingsmove, Joe Flacco ist von den Browns zu den Colts als Backup für Anthony Richardson. Und Grille, wenn es auf einer Skala, was die Beweglichkeit betrifft, 2 Quarterbacks gibt, die gegensätzlicher nicht sein könnten, dann ist es Anthony Richardson und der Stahlbetonträger auf 2 Beinen, Joe Flacco. Also das finde ich schon sehr interessant.
Du hast mir jetzt natürlich den Witz weggenommen, weil es ist wirklich mehr Unterschied geht gar nicht. Aber ja, es ist auf dem Fall, obwohl der Unterschied so krass ist, eigentlich trotzdem ziemlich vernünftig, das zu machen, weil du hast letztes Jahr eben gesehen, was Joe Flacco dann doch irgendwie noch drauf hat mit seinen, was ist er jetzt, 39. Und da war dann eben lange die Frage, okay, die Cleveland Browns geben ihm halt die Liebe, die er dann letztes Jahr da ins Spiel reingelegt hat, offenbar nicht zurück, halten ihn nicht. Die haben sich ja dann mit Jameis Winston, den haben sie jetzt geholt, als Backup für Watson. Und dann war echt die Frage, okay, Flacco wird doch jetzt bitte noch ein Team finden. Und dann sind es eben die Colts, die aber dann vielleicht ja auch die, vielleicht im Hinterkopf das haben, dass Richardson vielleicht dann doch sich vielleicht mal wieder verletzen könnte, eben weil er halt so ein geisteskranker Athlet ist, der dann halt doch immer mal auch in Risikosituationen reingeht.
Ja, und der vor allem schon, glaube ich, 2 Gehirnerschütterungen jetzt hatte. Genau. In den paar Wochen, in denen er gespielt hat. Also das wird interessant zu beobachten sein, wie sich die Karriere von Richardson da weiterentwickelt, weil mobil wird er bleiben. Schützen kannst du dich nur bis zum gewissen Zeitpunkt. Und das, eine dritte Gehirnerschütterung nach einem Jahr NFL, da wäre schon die Sinnfrage dann zu stellen.
Ja, das war bei Tua dann auch so. Da haben wir ja letztes Jahr am Anfang der Saison auch gesagt, also wenn in den ersten Wochen da was passiert ist, ist es ja dann zum Glück nett. Aber dann hättest du ja wahrscheinlich wirklich schon sagen können, ey, jetzt muss der Junge wirklich abgezogen werden. Das trifft bei Richardson ja nur umso mehr zu, weil wenn der Junge jetzt eben schon 2 davon hatte, plus seine Verletzung, dann ist es wirklich gefährlich. Und da, glaube ich, wollen sich die Colts einfach erstmal absichern und dann halt zu wissen, okay, wir haben hier einen Quarterback, der halt dann einfach das Spiel lesen kann, der die Pässe wenigstens anbringt, um uns da wenigstens übergangsweise vielleicht einige Spiele theoretisch im Rennen zu halten oder so. Das hat Flacco als Comeback Player of the Year ja wirklich eindrucksvoll bewiesen.
Ja, ich mag auch dieses Jacoby Brissett-Signing der Patriots echt gerne, weil ich finde, Brissett ist, also er kriegt nie wirklich so diesen Starter-Spot, also nicht mehr, aber er ist für mich auch definitiv nicht der 33. beste Quarterback nur der NFL. Also ich mag diesen Deal, dieses Signing und natürlich, ja, die Patriots picken an Position 3, das kann schon fast schier nur ein Quarterback sein oder vielleicht eben doch nicht. Also das finde ich auch so eine spannende Frage, ob dann da nicht vielleicht, weil jetzt so in der Free Agency der Receiver-Markt jetzt auch nicht so krass Richtung Patriots gefallen ist, ob dann nicht da vielleicht sogar irgendwie der ganz verrückte Move kommt und die Patriots an 3, oder was heißt ganz verrückt, aber der auf jeden Fall nicht jetzt gerade von allen Experten und Mock-Draftern gesehen wird, dass die Patriots an 3 dann einen Wide Receiver picken. Und Brissett dann auch jetzt die Brady-Nachfolge wirklich antreten darf.
Es ist halt immer die Frage. Man geht halt als Franchise nicht davon aus, dass man, außer man ist Kummer gewohnt, das sind die Patriots aber eigentlich nicht. Deswegen, glaube ich, ist so der eigene Anspruch natürlich nicht, in den nächsten Jahren in den Top 5 oder in den Top 10 zu picken, um da eine Chance auf einen vermeintlich guten Rookie-Quarterback zu haben. Das ist halt immer diese Philosophie dahinter, die dann eher dafür spricht, dann doch auf einen Quarterback zu gehen. Aber klar, ich meine, wir wissen es in ein paar Monaten, wie das ausgegangen ist. Und dann werden wir sehen. Kommen wir zu den Running Backs. Hier ist auch einiges passiert. Ich fange mal mit dem größten Move wahrscheinlich an. Saquon Barkley hat sich entschieden, von den New York Giants zu den Eagles zu gehen. Das ist so, wie wenn, wie heißt der das Talent vom 1. FC Nürnberg? Ozun, oder? Wenn der nach Fürth wechselt, ist ähnlich schlimm. Aus Sicht der Giants-Fans natürlich. Also, Saquon Barkley, 27 Jahre alt, unterschreibt bei den Eagles für 3 Jahre und 38 Millionen, 26 Millionen davon garantiert. Finn, ist es A zu viel für einen Running Back, der jetzt doch schon einige Jahre in der NFL ist, der sich auch schon mehrmals schwerer verletzt hat? Oder ist es für ein Team mit einem Anspruch, wie es die Eagles haben müssen, mit so einer guten Offense, dann auch vielleicht ein Upgrade zu DeAndre Swift, den sie letztes Jahr noch hatten? Was sagst?
Also, zweifelsohne ist das viel, aber ich finde, dass das doch durchaus auch noch im Rahmen ist. Dadurch, wie der Running Back-Markt, der sich jetzt ja auch entwickelt hat über die letzten Jahre und jetzt ja auch diese Offseason, ist es ja jetzt nicht so, dass Saquon Barkley irgendwie an den neuen Rekordvertrag irgendwie unterschrieben hat bei den Running Backs oder so. Das ist auch generell ganz spannend, irgendwie, dass Saquon und ja auch Josh Jacobs, über den wir sicherlich gleich noch das eine oder andere Wort verlieren, dass die ja letztes Jahr so ein bisschen darauf erpicht waren, den Running Back Markt neu zu erfinden, was jetzt nicht ganz so funktioniert hat. Mhm. Aber wie gesagt, also ich finde, dass es ein sehr, sehr guter Fit für die Eagles auch gerade ist, weil die Eagles ja bekanntermaßen eine sehr, sehr gute O-Line haben. Und wenn Saquon Barkley eine Sache in den letzten Jahren bei den Giants nicht hatte, dann war es eine gute O-Line. Von daher bin ich erstens sehr gespannt darauf zu sehen, wie er da funktionieren wird, zumal die ja jetzt auch mit Jalen Hurts noch einen sehr, sehr mobilen Quarterback haben. Von daher könnte das auch ein sehr, sehr gefährliches Duo werden, wie ja auch noch ein anderes, was sicherlich auch noch sehr interessant werden wird in der kommenden Saison. Aber ich finde schon, dass der Deal noch irgendwo im Rahmen ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Eagles da overpaid haben. Natürlich haben sie aber mehr Garantien jetzt Saquon zugeschrieben als die anderen Teams, den anderen Running Backs, die woanders unterschrieben haben.
Genau, es geht echt wirklich bei mir auch um die Garantie, die ist ziemlich hoch bei Barkley, die ist bei den anderen deutlich kleiner. Aber man muss halt er hat natürlich diesen Malus, dass er halt einfach immer wieder in seiner Karriere verletzt war, mal schwere, aber auch kleinere Verletzungen, das kommt natürlich auch dazu. Diese ominösen 27 sehe ich jetzt bei ihm eigentlich wie dann auch später, über den wir ja gleich dann noch reden, bei Derrick Henry, der natürlich noch älter ist, gar nicht so arg, weil an sich finde ich Saquon Barkley schon ein bisschen anders als jetzt nur so einen reinen Running Back in dem Sinn, den kann man auch als Receiver verwenden und wie Finn ja gesagt hat, jetzt hat er echt eine O-Line, die er ja bei den Giants nie hatte. Das heißt, da kann man sich auch mal gefühlt ein bisschen mehr ausruhen. Plus dann Jalen Hurts noch daneben. Also ich finde es insgesamt schon einen echt guten Fit für den. Wenn er eben fit bleibt, ist Barkley noch mit Sicherheit für 2-3 Jahre absolut zu gebrauchen in der NFL.
Die Frage kann man bei Derrick Henry, den du schon angesprochen hast, natürlich auch stellen. Der ist nämlich dann schon 30.
Genau.
Und hat bei den Baltimore Ravens gesigned. Das haben wir auch in der letzten Folge besprochen. Ich glaube, Michi hat gesagt, besser geht's doch nicht. Derrick Henry bei den Ravens zusammen mit Lamar Jackson. Da haben die Defensivkoordinatoren Schweißfüße, wenn sie dran denken. Jetzt ist es tatsächlich so gekommen, was ja dann doch eher seltener Fall ist, dass das, was man sich so ausmalt, dann auch so passiert in der NFL. Da ist die Vertragsstruktur, glaube ich, ganz gut für die Ravens. Die können nach einem Jahr aussteigen. Also das garantierte Gehalt bezieht sich eben nur auf die erste Saison. Über 2 Jahre hat er theoretisch unterschrieben, 16 Millionen. Während das dann, falls es zu dem zweiten Jahr kommt, ja, Henry hatte, Tommy, letztes Jahr die meisten Carries in der Liga. Obwohl er ja vermeintlich eine schlechte Saison für seine Verhältnisse natürlich hatte und gelaufen ist. Trotzdem hat er immer noch einen guten Laufschnitt und kommt jetzt in ein Team, das mit Keaton Mitchell einen sehr spannenden jungen Running Back hat. Können die beiden sich sensationell ergänzen? Das ist zumindest der Plan wahrscheinlich in Baltimore.
Glaube ich auf jeden Fall. Also dieses Signing finde ich überragend. Das macht für alle Seiten so viel Sinn. Derrick Henry muss nicht mehr die ganze Last eines Laufspiels tragen, wie in Tennessee eben lange. Da hat er, glaube ich, auch seinen Körper ordentlich schinden müssen. Jetzt wird da einfach ein bisschen was abgenommen. Baltimore hat eine sehr starke O-Line. Das wird ihm extrem helfen. Dann, keine Ahnung, Lamar läuft dann halt auch einfach mal. Und wie gesagt, das Shared Backfield, Daddy, du hast das angesprochen. Und ich habe mich dann auch wirklich gefragt, welchen Receiver, weil, also ich meine, gegnerische Teams müssen ja die Box komplett zupacken eigentlich. Welche Receiver der Ravens sollte man sich eigentlich dann im Fantasy wie hochholen? Weil Lamar kann natürlich auch passen. Und also diese Kombination einfach, also ich werde mir die Ravens, bin jetzt nicht als großer Ravens-Fan bisher bekannt gewesen, aber also Lamar und Derrick Henry zusammen werde ich mir sehr gerne auch in irgendwelchen Einzelspielen dann anschauen. Also gerne Primetime-Games mit den Ravens und ja, also auch die Summe, für die Derrick Henry jetzt unterschrieben hat, ich glaube, er will jetzt einfach den Ring und die Ravens, die jetzt auch wirklich sehr knapp dran waren, immer jetzt einfach so über diese Schwelle eben tragen und ich kann es mir sehr gut vorstellen.
Also meine Receiver-Fantasy-Antwort lautet immer Zay Flowers. Also egal, wie die Frage lautet, die Antwort ist immer Zay Flowers. Weil den habe ich in meinem Dynasty-Team, der muss unbedingt den nächsten Schritt machen und ich war mit ihm aber in seinem Rookie-Jahr ja schon sehr zufrieden. Also ja, ich glaube, das passt schon alles ganz gut zusammen. Die Frage ist eher auf der defensiven Seite des Balls. Da haben sie ja nicht nur ihren Defensive Coordinator verloren, sondern auch einige Spieler. Dazu kommen wir noch. Grille, Running Back, Karussell, Josh Jacobs unterschreibt bei den Packers. Da hockst du in deinem Haus mit deinem Packers-Oberteil und bist zufrieden. Oder bist du es nicht, weil sie Aaron Jones entlassen haben im Gegenzug? Der eine ist 26, der andere wird im Dezember 30. Eigentlich ja eine klare Geschichte, oder doch nicht so ganz?
Eigentlich, wenn man sich die nackten Fakten, ich habe es dann auch, umso länger ich drüber nachgedacht habe, ich glaube, das ist am Ende eine knallharte Business-Entscheidung gewesen, weil Aaron Jones Lauf jetzt gerade am Ende der Saison plus dann Playoffs, da hat er ja echt abgerissen vom Allerfeinsten in zwei Spielen, drei Touchdowns und über 226 Yards waren es in den zwei Playoffs-Spielen eben in Dallas und in San Francisco, also es war ein wahnsinniger Run. Aber wie du sagst, 29, wenn sie wollten ihn ja verlängern, dass er nochmal verzichtet. Er hat letztes Jahr, hat er schon viel mehr Anspruch gehabt, hat verzichtet für die Packers, für seine Liebe. Das hat er ja auch immer klar gemacht. Und jetzt hätte er nochmal verzichten sollen. Das hat sich dann ein wenig hingezogen. Und dann haben die Packers, glaube ich, ganz klar entschieden. Sie hatten dann den Deal mit Josh Jacobs wahrscheinlich in Aussicht. Und den dann anzunehmen und Aaron Jones zu halten, war dann wahrscheinlich nicht möglich. Und dann wollten sie ihn, so habe ich dann rausgelesen, auch nicht mehr hinhalten, sondern haben ihm dann klar gesagt, okay, wir können uns nicht einigen, dass du nochmal verzichtest. Also ist er dann gegangen, natürlich auch gleich wieder zu den Vikings, weil Vikings und Bears greifen uns irgendwie typischerweise ständig die Spieler ab. Da hat er jetzt 1 Million mehr gekriegt, als ihn die Packers angeboten haben. Also, ja.
Ja, was sagt Finn dazu?
Ja, also ich glaube auch, dass da sicherlich ein nicht kleiner Teil der Motivation gewesen ist, zweimal gegen die Packers spielen zu dürfen in der kommenden Saison. Aber aus Vikings Sicht mag ich den Deal mit Aaron Jones sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Weil, wie schon angesprochen, man jetzt bei Aaron Jones ja auch nicht irgendwie gesehen hat, dass er groß irgendwie Altersregressionen gezeigt hat. Und für 1 Jahr 7 Millionen, ja, kann man, denke ich, definitiv machen. Zumal du jetzt ja entweder mit Sam Darnold oder eben einem Rookie-Quarterback halt auch einfach darauf angewiesen bist, dass die Umstände möglichst gut sind und dass er möglichst viel Unterstützung bekommt. Und da ist Aaron Jones ja sicherlich eine sehr, sehr gute Alternative, gerade auch, weil er im Passspiel noch auch seine Qualitäten mitbringt. Und was natürlich auch oben dann noch dazu kommt, ist, dass TJ Hockenson ja die ersten paar Spiele sicherlich noch ausfallen wird wegen seinem Kreuzbandriss. Und je mehr Optionen du dann im Passspiel hast, desto besser. Und Aaron Jones und Ty Chandler, der ja auch letztes Jahr schon gegen Ende der Saison hin so ein bisschen sein Breakout gezeigt hat. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr spannendes Duo sein könnte potenziell.
Falls sich jemand fragt, was ist denn mit Alex Mattison, den haben sie entlassen. Das war ja, wenn man das Rad zurückdreht, auch unter Fantasy-Football-GMs. Aber Alex Mattison, jetzt geht's los. Dalvin Cook ist weg. Er hat nicht ganz so funktioniert und jetzt ist er arbeitslos. Wahrscheinlich nicht für lange, aber okay. Also dieser Running Back Room wurde da ziemlich durcheinander gewirbelt bei den Vikings. Was man vielleicht noch erwähnen muss, 2023 gab es genau zwei Running Backs, die 29 oder älter waren, die für mehr als 300 Yards gelaufen sind. Das war Derrick Henry und Raheem Mostert. Also die Historie spricht gegen Aaron Jones. Allerdings hatte der letztes Jahr Grille, glaube ich, 5 Spiele am Stück mal mit über 100 Rushing Yards. Also
ja, das da war am Ende der Saison eben.
Bisschen was hat er noch im Tank, glaube ich.
Absolut.
Sind wir zuversichtlich.
Absolut. Und wie Finn halt auch gesagt hat, ich meine, der hat als Receiver in seiner Karriere 18 Touchdowns und über 2000 Yards. Das ist wirklich für die Vikings eigentlich ein Gewinn, wenn der dann spielt, und auch ein Verlust für die Packers. Auch wenn du eben, und dann muss ich nochmal auf Josh Jacobs zurückkommen, der hat jetzt letztes Jahr ein schwaches Jahr gehabt, nachdem er ja erst von diesem Holdout, und dann war nicht klar, geht er dann in die Saison, dann haben sie ihn doch verlängert. Für, ja, das wissen wir ja alle noch, diesen Running Back Markt letztes Jahr, wo dann Barkley und Jacobs eben erst später unterzeichnet haben, um dann zu ihren Teams zurückgekommen. Das hat dann letztes Jahr nicht funktioniert. Da davor aber war Jacobs ein absoluter Macher, ist eben einer der jüngsten auf dem Markt verfügbaren Running Backs gewesen. Deswegen dann auch diesen 4-Jahres-Vertrag für 48 Millionen, sind aber deutlich weniger garantiert als bei Barkley. Aber das spricht dann schon dafür, dass die Packers eben wussten, okay, wir verlieren den guten Mann und dann wollen wir auch wirklich jemanden holen, der halt eben da reinpasst. Und da ist dann, wenn ich das nackt betrachte, Josh Jacobs wirklich aus Packers Sicht die beste Wahl, weil du davon ausgehen kannst, dass er wirklich diese 3-4 Jahre auch wirklich dann bringen kann.
Gehen wir mal, apropos alte Running Backs, gehen wir noch auf zwei Namen kurz ein. Joe Mixon, der wird im Juli 28, ist auch schon das ein oder andere Jahr in der Liga. Ja, geht zu den Texans. Wir hatten bei Saquon Barkley in der letzten Folge die Texans, also für mich war es das Traumszenario, dass Saquon zu so einem jungen, aufstrebenden Team geht und denen da nochmal so ein Spark gibt. Jetzt soll das Joe Mixon sein. Tommy, glaubst du, das kann er sein? Die Texans übrigens haben Devin Singletary dafür wieder gehen lassen. Den hatten sie ja letztes Jahr als Featureback sozusagen. Und ich glaube, Damien Pierce, der wiederum vor 2 Jahren so ein Center-Back eigentlich in dem Team war, der hat, glaube ich, dieses Blocking-Schema, was da geändert wurde mit dem neuen Head-Coach, das hat nicht funktioniert bei Pierce. Deswegen war es Singletary, jetzt ist es Mixon. Mixon gut oder schlecht?
Ich finde es gut und es zeigt auch einfach, wie mit welchem Plan die Texans da dran gehen, dass es eben dann dieser Deal über den Trade zustande kam. Da wurde ja auch bei den Bengals, wo irgendwie immer recht wenig nach außen dringt, habe ich so das Gefühl, wurde erst von der Entlassung oder über eine Entlassung spekuliert und dann hieß es doch plötzlich Trade, und es zeigt einfach, also die Texans haben dann, glaube ich, eben erkannt, wie viel Geld da gerade so den Running Backs gezahlt wird und wie teuer diese Deals sein können. Also so ein Josh Jacobs mit 48 Millionen, Saquon mit 38. Und ich glaube, also Joe Mixon bei den Bengals, das war ja auch eine sehr solide Bank, und bei den Texans, ich kann es mir da richtig gut vorstellen, und die gehen da aggressiv ran, finde ich gut, weil jetzt hast du mit eben auch wieder dieses Rookie-Quarterback-Fenster, kannst dir solche Dinge auf jeden Fall erlauben, hast quasi schon so ein bisschen überperformt oder warst über deine Erwartungen und musst jetzt einfach weiter dranbleiben. Also es geht ja für die Texans, kann es ja nur nach vorne und nach oben gehen, und da finde ich eben diesen Joe Mixon Trade richtig gut.
Ja, also Joe Mixon passt super rein, und wie du sagst, die Texans, die werden ja oft auch genannt jetzt als Free Agency ja Rocker, die das quasi mit am besten gemacht haben, weil in der Defense, da kommen wir ja sicherlich auch noch drauf, aber da haben sie mit Daniel Hunter ja auch einen der besten am Markt verfügbaren ja Pass Rusher und so da gewonnen, der wirklich eine absolute Sackmaschine ist. Findest du mir leid, ne, da ist nach Cousins jetzt auch noch Daniel Hunter weggegangen, nach seinem besten Jahr 16,56, glaube ich, das war sein Höchstwert in der Karriere, und der war davor schon immer überragend.
Auf den also, kommen wir noch, weil ja. Dafür, das war ja ein Tausch mit Jonathan Greenard aus Houston, den genau. Ich wiederum sehr mag. Also vielleicht haben die Vikings das gar nicht so falsch gemacht. Und die Texans haben genug Geld, um sich Daniel Hunter jetzt für 2 Jahre noch zu leisten, weil, wie Thomas gesagt hat, sie ein Rookie-Quarterback-Fenster haben, mit dem sie arbeiten können. Vielleicht schließen wir noch die Running Backs ab. Austin Ekeler geht zu den Washington Commanders. Das war so, ist jetzt Teil der Rentner-Gang mit Zach Ertz und Bobby Wagner. und Dan Quinn, neuer Headcoach, der setzt halt auf der vertraute Spieler, beziehungsweise Spieler, bei denen er weiß, was er bekommt, vermeintlich. Eckler hatte kein gutes Jahr 2023, aber war auch ein bisschen angeschlagen. Deswegen erhofft man sich in Zusammenarbeit mit Brian Robinson, der so ein Early Down Back weiterhin sein sollte, natürlich von Eckler, dass er ein Upgrade zu Antonio Gibson ist, der nicht mehr im Team ist. DeAndre Swift ist bei den Chicago Bears gelandet, fand ich ein bisschen überraschend. Die haben Khalil Herbert, die haben Rashawn Johnson, Rookie vom letzten Jahr, haben beide gute Ansätze gezeigt, wie ich finde. Und das ist jetzt so ein Luxuspick, aber auch die Bears haben ja auch dieses Jahr wieder relativ viel Capspace zur Verfügung. Wieso nicht? Finn, die DeAndre Swift bei den Bears, regt sich bei dir da irgendwas oder hast du jetzt so ein Three-Headed Monster, was jetzt für Fantasy-Spieler wieder eine Vollkatastrophe ist?
Also, die DeAndre Swift, muss man sagen, hat gegen die Vikings immer gut gespielt.
Ja.
Sowohl als er noch bei Detroit war, als auch letztes Jahr in Philly. Da hat er ja also gegen die Vikings auch sein bestes Spiel gehabt. Von daher, ja, muss es jetzt nicht unbedingt sein, dass er irgendwie nach Chicago geht, um dann wieder zweimal im Jahr gegen die Vikings zu spielen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die Bears relativ überhastet sich mit die DeAndre Swift verstärkt haben und da sicherlich vielleicht noch ein paar Stunden länger hätten warten können, weil da sich ja doch auf dem Running Back Markt relativ viele Möglichkeiten dann ergeben haben.
Ja, da ist halt die Frage, bei den Running Backs ist ja eben sehr viel passiert. Tony Pollard geht zu den Titans, Devin Singletary zu den Giants, Gus Edwards zu den Chargers und Zach Moss zu den Bengals. Die Bengals haben gesagt, nee, Joe Mixon wollen wir nicht mehr, holen uns aber 3 Sekunden später Zach Moss, der ja in Indianapolis letztes Jahr sich seinen Vertrag jetzt in Cincinnati auch ganz gut verdient hat, in der Zeit, als Jonathan Taylor in Indianapolis verletzt war. Also da ist sehr viel passiert bei den Running Backs, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass die Draft-Klasse dieses Jahr vermeintlich eher nicht zu den Stärkeren gehört, ist bei den Safeties zum Beispiel ähnlich. Tommy, kommen wir zu den Wide Receivern. Calvin Ridley, dann doch noch rechtzeitig zur Aufnahme dieses Podcasts gestern Abend, wir schreiben jetzt Donnerstagmittag, hat bei den Tennessee Titans unterschrieben. Und Tommy hat schon richtig gesagt, er musste oder sollte wahrscheinlich, das war dann auch so, naja, sagen wir so, er musste dieses neue Liga-Jahr abwarten, um dann Free Agent zu werden, um überhaupt woanders unterschreiben zu können. In dem Moment, wo das neue Liga-Jahr beginnt, war klar, und er bis dahin nicht in Jacksonville verlängert, war klar, dass Atlanta eben keinen Second-Round-Pick für ihn bekommt. Sie haben ihn ja ertradet, sondern eben nur einen Drittrunden-Pick. Hätte er in Jacksonville vorher verlängert, wäre es ein Zweitrunden-Pick gewesen. So, für Jacksonville, die haben jetzt ein Jahr für Calvin Ridley einen Drittrunden-Pick bezahlt und verlieren ihn jetzt wieder an die Tennessee Titans. 4 Jahre, 92 Millionen und davon 50 garantiert. Also das war für mich schon der größte Schocker in dieser ganzen Free Agency bis jetzt. Der Mann geht auf die 30 zu. Und Tommy, was haben die Titans vor 2 Jahren nicht gemacht mit einem 24-jährigen Receiver, AJ Brown, der dann eventuell einen neuen Vertrag gerne unterschrieben hätte?
Ja, vor allem für 100 Millionen wäre es angeblich gewesen. Also es wären nur 8 Millionen mehr für so viel Altersunterschied, also dass sie das damals nicht gemacht haben und jetzt machen, das macht es eigentlich nur noch verrückter.
Ja, Tommy, was sagst du zu dem?
Ja, also es ist wirklich völlig verrückt und ich konnte es auch, also war, wie du eben schon skizziert hast, Daddy, es war eben der Move, den die Falcons-Fans schon sehr im Blick hatten, war dann irgendwie dann auch klar, okay, hier passiert jetzt erstmal nichts mehr und in Jacksonville wird erstmal nicht verlängert, deswegen dann leider doch kein Zweitrunden-Pick, aber also er hat jetzt auch bei den Jaguars nicht irgendwie so die Bäume ausgerissen, zumindest hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass diesen Deal jetzt rechtfertigt. Also ich glaube, da ist immer noch viel der Rookie Calvin Ridley, der bei den Falcons als Wide Receiver 2 neben Julio Jones irgendwie Defenses auseinanderschrauben kann, aber das ist alles sehr lang her. Dann diese lange Sperre wegen dieser Wettgeschichte, wo dann die Frage kam, wie kommt er zurück, die Frage war, wie kommt er zurück, und ich finde diesen Deal viel zu teuer und auch irgendwie ein bisschen Verzweiflung von den Titans. Also klar, ist jetzt auch wieder einer der vielen Innerdivisionswechsel. Wir hatten jetzt schon ein paar Kandidaten, wo dann zwei schöne Revenge-Games kommen können. Aber
das ist doch immer das Beste. Revenge-Games, ja, freuen wir uns doch immer drüber.
Da muss einfach, in Woche 1 muss es alle schon 3 geben. Aber bei, also ja, ist jetzt nicht die ganz große Revanche, die er da an den Jaguars sicher nehmen wird. Und er wird sich riesig freuen über diesen Vertrag. Aber ich verstehe es nicht so ganz, was die Titans da vorhaben. Also, ja.
Eine Theorie, die ja schon Sinn macht, was aber den Pick nicht noch weniger luxuriös macht für dieses Team zu dem Gehalt. Man könnte natürlich argumentieren, okay, Treylon Burks, den sie ja vor 2 Jahren in der ersten Runde gepickt haben, als vermeintlichen Ersatz für AJ Brown. Das Wort vermeintlich kommt heute öfter vor, weil man ja immer nur spekulieren kann. Allerdings hat Treylon Burks im College oder auf dem College zu fast 80% seiner Snaps im Slot gespielt. Und jetzt versucht man vielleicht, wenn man jetzt von 3 Receivern ausgeht, die Andrew Hopkins, der ist ja auch noch da, und Kevin Ridley outside zu stellen und Treylon Burks im Slot spielen zu lassen, um seine Stärken hervorzuheben. Grille, ist das eine gute Idee oder ist das eine Idee, die vielleicht ein bisschen teuer ist, um das auszuprobieren?
Also teuer ist es allemal, weil, wie gesagt, die Titans sind jetzt nicht die Texans, die auf einer grandiosen Vorsaison aufbauen, sondern da verändert sich viel und die waren eben schwach und haben dann eben Tannehill ja auch verloren. Da haben sie jetzt als Backup Mason Rudolph für Will Levis geholt. Aber wenn man es mal anschaut, Will Levis hat letztes Jahr eben top funktioniert in manchen Spielen mit der Andre Hopkins, der eben noch da ist. Und dann hast du jetzt als zweite Option Ridley und dann eben noch den jungen Burks, der dann eben funktionieren kann, plus Tony Pollard, der natürlich, also das Laufspiel hat ja bei den Titans, auch wenn gefühlt Derrick Henry eben letztes Jahr eigentlich gar so gute Saison hatte, aber er hat dann doch funktioniert. Klar, das ist ein anderer Mensch irgendwie als Pollard, weil das ist einfach ein Geisteskranker, hat man ja im Fitnessstudio jetzt auch schon wieder gesehen. Aber Pollard war hat auch ein schwaches Jahr letztes Jahr bei den Cowboys gehabt, aber war davor ein absolut funktionierender Running Back. Also ich glaube schon, dass die Philosophie haben, okay, unser Laufspiel funktioniert mit Pollard weiter und unser Passing Game wird mit Will Levis, der da eben halt offenbar Vertrauen genießt oder auf den eben voll gesetzt wird, da jetzt mit 3 Top-Optionen, echt eine Okonkwo hast auch noch, der ja auch immer für seine 500 Yards oder so zur Stelle ist, finde ich eine echt auf dem Papier gute Offense. Wenn die funktioniert, können sie echt überraschen. Aber es ist, wie gesagt, ein Wagnis und teuer.
In diesem Zusammenhang möchte ich auf Gabriel Davis kommen, der als Nachfolger sozusagen von Kevin Ridley von den Jacksonville Jaguars verpflichtet wurde. Allerdings vor Ridley, also die Jaguars wussten schon, woher der Wind pfeift, vermutlich Finn. 3 Jahre, 39 Millionen. Gabe Davis, jeder kann sich natürlich an dieses 200-Yard-4-Touchdown-Spiel 2021 gegen die Chiefs erinnern und weiß aber auch noch, dass er dann letztes Jahr doch zu viele Spiele hatte, wo er halt komplett unsichtbar ist. Also das war schon sehr, sehr achterbahnmäßig immer mit Gabe Davis bei den Buffalo Bills. Wie optimistisch bist du, dass er in Jacksonville vielleicht tatsächlich jetzt so ein klassischer Nummer 1 Receiver werden könnte, der in Buffalo natürlich auch wegen Stephon Diggs nie war?
Ich glaube, dass der in Jacksonville auch gar nicht der Nummer 1 Receiver werden muss, weil im Grunde er jetzt, also was man ja eigentlich gedacht hat, ist, dass die Jaguars Kevin Ridley wiederholen und das mit den Titans kam ja gestern auch so ein bisschen aus dem Nix. Mhm. Deswegen war ja eigentlich die Vermutung zumindest, dass man Kevin Ridley hat, Gabe Davis und Christian Kirk. Und jetzt hast du halt Christian Kirk und Gabe Davis, von daher glaube ich, dass Gabe Davis so ein bisschen in dieselbe Rolle eintauchen kann wie bei den Bills und Christian Kirk halt die Stephon Diggs-Rolle so ein bisschen übernimmt. Und ja, wie schon angesprochen, Gabe Davis lebt natürlich immer noch so ein bisschen von seinem Playoff-Run von vor drei Jahren. Und was halt sein großes Problem, wie gesagt, ist diese Inkonstanz. Letztes Jahr hat er 3 Spiele gehabt mit über 100 Yards und 1 mit 92 Yards. Zeitgleich aber auch 5 Spiele, wo er keinen einzigen Yard hatte. Wo er wiederum konstant ist, ist über seine 4 Jahre bei den Bills hinweg. Da hat er 7 Touchdowns erzielt und Yards per Catch Werte von 17,1, 15,7, 17,4 und 16,6. Also innerhalb der Saison inkonstant, über die Saisons hinweg konstant. Was ich mir aber auch vorstellen kann, ist, dass, also Gabe Davis ist immer noch erst 24, also relativ jung. Aber bei den Bills war ja letztes Jahr auch das Thema mit Stefon Diggs zum Beispiel gegen Ende der Saison beziehungsweise in der zweiten Saisonhälfte dann hin, dass die das irgendwie nicht so richtig hingekriegt haben, da die Tage zu verteilen und ihre Receiver richtig einzubinden, weil ja auch Stefon Diggs da relativ wenig eingebunden war. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass bei den Jaguars die Offense und Trevor Lawrence natürlich allen voran, dass ihr das so ein bisschen besser hinbekommt, vielleicht Gabe Davis einzubinden. Ob das funktioniert, keine Ahnung, aber für 13 Millionen pro Jahr, glaube ich, ist das sicherlich ein Deal, der, ja, ich sag mal, in Ordnung ist.
Ja, also da haben wir schon verrücktere Sachen erlebt, gerade bei den Jaguars in den letzten Jahren. Also da haben sie schon deutlich mehr bezahlt für Spieler, die das vermeintlich nicht wert sind. Allerdings in diesem Jahr, als sie zum Beispiel Christian Kirk in der Free Agency verpflichtet haben, das war dann, glaube ich, vor dem zweiten Jahr von Trevor Lawrence. Das hat ja dann doch recht gut funktioniert und dieses Team hat qualitativ einen großen Sprung gemacht. Es gibt aber dann auch wieder Beispiele wie bei den Patriots vor ein paar Jahren, die für sämtliche Receiver völlig überbezahlt haben und dann dementsprechend die Leistung auf dem Platz dann dieses Geld auch nicht wert war. Gut, vielleicht noch ein paar Namen, die in den letzten Tagen auch das Team gewechselt haben. Jerry Jeudy ist zu den Cleveland Browns getradet worden. Die basteln sich also da auch eine schöne Offense zusammen. Neben Amari Cooper und Elijah Moore haben sie jetzt auch noch Jerry Jeudy. Jerry Jeudy auch unter Sean Payton, ebenso wie Russell Wilson, hat nicht funktioniert. Jetzt spielt er, glaube ich, auf dieser 5-Jahres-Option für 13 Millionen für 2024 und danach ist er Free Agent. Tommy, gute Idee von den Browns?
Das ist auf jeden Fall noch mal mehr Druck und auch wieder diese Geschichte, ich habe es vorhin schon mal gesagt, keine Ausreden mehr und jetzt eben auch bei Deshaun Watson. Und auch, dass sie mit Jameis Winston, dem einem der verrücktesten aller Quarterbacks, den Ersatz holen. Und ja, es ist jetzt einfach, Watson muss liefern und sonst kann ich mir da auch vorstellen, dass dann die Browns irgendwie, wenn das jetzt sportlich weiterhin so eine, ja, Katastrophe so ein bisschen im Vergleich zu diesem voll garantierten Deal, also die Erwartungen an diesen Deal oder die Erwartungen konnte Deshaun Watson einfach nie erfüllen und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das jetzt so wirklich der maximale Druck ist, dass dann Jeudy auch dafür sorgt, dass eben keine Ausreden mehr da sind. Njoku, der Tight End, ist ja auch richtig stark gewesen letztes Jahr. Und ja, ich kann mir dann wirklich vorstellen, dass die Browns, wenn Watson weiterhin nicht performt, dann auch sagen, okay, jetzt schlucken wir hier so einen riesigen Deadcap-Hit, wie es jetzt die Broncos eben auch machen, und gehen dann aus diesem wahnsinnigen Vertrag von vor ein paar Jahren wieder raus, wenn das eben gar nicht funktioniert.
Genau, das ist halt der Vorteil bei so einer Geschichte. Die Carolina Panthers, kommen wir zu denen, weil die haben auch Dinge gemacht, die auf dem Papier Sinn zu machen scheinen. Sie haben Diontae Johnson von den Pittsburgh Steelers, der ja, das war doch Johnson, oder, letztes Jahr, der so ein bisschen dadurch aufgefallen ist, dass er eben nicht versucht mitzutacklen nach einer Interception. War das nicht Diontae Johnson oder war es George Pickens?
Ich glaube, es war Pickens, Johnson. Glaub ich.
Was, Pickens? Okay, ja. Dann entschuldige ich mich hiermit bei Diontae Johnson. Trotzdem hat er das Team gewechselt und wurde zu den Panthers getradet. Die Panthers versuchen natürlich alles, um Bryce Young zu helfen, ihrem jungen Quarterback, der so überhaupt nicht funktioniert hat als Rookie. Und ja, also versuchen neben Adam Thielen, der natürlich ein klassischer Slot-Receiver schon immer war und auch weiter sein wird für das eine Jahr, was er vielleicht noch im Tank hat, ein bisschen outside zu helfen. DJ Chark ist Free Agent, hat noch nicht irgendwo unterschrieben, soweit ich weiß. Und jetzt ist Diontae Johnson vermutlich ein Upgrade. Die Panthers haben dafür Dante Jackson, den Cornerback, abgegeben nach Pittsburgh. Also man wird sehen, wer da diesen Trade gewonnen hat. Zu den Panthers vielleicht noch zu sagen, die haben zwei Offensive Guards für ihre O-Line verpflichtet. Auch hier klassisches Bild. Du schaltest zu einem Panthers-Spiel und siehst den kleinen Bryce Young auf dem Boden liegen, weil er halt nur gefühlt 2 Sekunden Zeit hat, bevor er den Ball eben nicht losgeworden ist. Deswegen versuchen sie natürlich jetzt massiv in die O-Line zu investieren, haben auch einen neuen GM, der sich das auf die Fahne geschrieben hat. Robert Hunt kommt zu den Panthers, 5 Jahre für 100 Millionen, 63 davon garantiert. Und Damien Lewis von den Seahawks geht auch zu den Panthers für 4 Jahre und 53 Millionen. Ich glaube, die O-Line der Panthers war auf Platz 23, was Pass-Blocking betrifft, und auf Platz 30, was Run-Blocking betrifft, oder was diese Run- und Pass-Block-Win-Rate angeht in der Liga. Also sicherlich vernünftige Entscheidungen. Bei den Tackles ist eigentlich von den nennenswerten Spielern nur Jonah Williams zu erwähnen, der nach Arizona gegangen ist, vermutlich als Left Tackle, 2 Jahre 30 Millionen. Die Arizona Cardinals haben ihren langjährigen Left Tackle DJ Humphreys entlassen. Gemeinerweise befindet der sich gerade in der Reha nach einem Kreuzbandriss. Das finde ich immer schon ganz schön fies, aber so ist das Geschäft. Und auf Right Tackle haben sie mit Paris Johnson ja für die nächsten Jahre keinen Bedarf mehr. Der wird aber nicht die Seite wechseln, so wie es aussieht, sondern Jonah Williams, der in Cincinnati zum Schluss eben auf der rechten Seite spielen musste, wechselt wahrscheinlich wieder auf links. Gut. Und ansonsten, Finn, bitte, hast du noch was
zu O-Line? Ich wollte eine Sache noch zu den Panthers sagen.
Ja, oder so.
Es ist natürlich relativ viel Geld für 2 Guards, aber das ist natürlich die oberste Prämisse auf jeden Fall gewesen, dass man irgendwie da versucht, die Interior O-Line für Bryce Young zu stärken, der da letztes Jahr ordentlich Probleme auch hatte. Und die Panthers haben Geld, von daher glaube ich, ist die Prämisse lieber ein bisschen zu viel Geld in der Hand nehmen, als sich dann wieder vorwerfen zu lassen, dass man nicht alles versucht hat, um Bryce Young gute Umstände zu geben. Und jetzt mit Ekwonu, Lewis, Austin Corbett, Robert Hunt und Taylor Moten hat man da sicherlich eine mehr als solide O-Line.
Ja, und auch, dass jetzt eben mit Deontay Johnson so der klare Nummer 1 Receiver dann da ist, das ist jetzt alles Richtung
vermeintlich, Bryce, ja. Tommy, vermeintlich, muss sagen.
Ja, aber also
also Deontay Johnson, also
das muss er erst mal zeigen, ja.
Ja, aber bei den Steelers war er schon. Und ja, also er wird auf jeden Fall mal Separation kreieren und irgendwo frei sein, weil das war ja bei den Panthers letztes Jahr so niemand wirklich. Ja. Also sie müssen jetzt einfach das machen, weil eben auch wirklich, bei den Panthers, wir könnten da, glaube ich, wirklich nochmal eine Sonderfolge zu machen, weil da so viel Missmanagement und so viele Deals dabei sind, irgendwie, die letzten Jahre an den Kopf lang konntest, oder auch Trades, die dann dabei sind. Wir sprechen ja auf der defensiven Seite dann auch gleich nochmal über die Panthers, und es ist, sie müssen jetzt einfach mal irgendwie diese Franchise wieder in den Griff kriegen. Auch der Owner, der ja dann stark in die Kritik geraten ist und ja sich dann damit auch mit einem Fan angelegt hat. Also da ist irgendwie so viel im Argen in Carolina, das heißt, da muss jetzt einfach auch mal Geld investiert werden. Und ja, es ist sehr viel Geld für Guards. Finn hat's gesagt, aber es muss vielleicht jetzt auch mal sein.
Du bist vor allem, bist du irgendwie parallel zu den Jaguars damals, als Trevor Lawrence sein erstes schlechtes Jahr hatte. Es ist halt in der schnelllebigen NFL irgendwie leider so, wenn jetzt Bryce Young wieder abkacken oder abstinken sollte, deswegen würden sie da eben auch das investieren alles in die Offense, damit es funktioniert, weil wenn du dann nochmal so ein Jahr hast, dann geht's halt schnell, dass dann Forderungen wieder hoch werden und dann haben wir wieder den nächsten verschlissenen, eigentlich hochtalentierten Quarterback, weil in Jahr 3 geht man dann nun mal wirklich selten. Also das war dann eben bei Lawrence ähnlich und da hat's dann funktioniert und jetzt stehen sie einigermaßen gut da, aber das war im ersten Jahr eben auch ziemlich katastrophal und da sind die Panthers jetzt dran und da haben sie eben Geld in die Hand genommen mit dem ganzen Zeug.
Ja, Bryce Young, ich drücke die Daumen, denn auch er befindet sich in meinem Fantasy Dynasty Team. Übrigens, Treylon Burks und Calvin Ridley beide auch. Das heißt, ich habe mich da nicht so sehr drüber gefreut, dass Ridley jetzt ausgerechnet zu den Titans geht. Jetzt kann ich mich immer schön entscheiden jede Woche, wen ich von den beiden da aufstellen darf. Bezüglich Guards, auch noch, um das zu komplizieren, die Rams haben neben den Panthers sind auch der Meinung, dass Guards viel Geld verdienen sollten, wenn sie es wert sind. Kevin Dotson, 3 Jahre, 48 Millionen, bleibt bei den LA Rams und Jonah Jackson kommt zu den LA Rams für 3 Jahre und 41 Millionen. Also die haben jetzt für die 3 Jahre dann mal insgesamt 100 Millionen auf dem Papier ausgegeben für ihre Guards. Um die Offense abzuschließen, schauen wir noch kurz, wir haben Mike Evans vorhin schon angesprochen und auch in der letzten Folge über ihn geredet, genauso wie über Michael Pittman. Beide bleiben bei ihren Teams. Bei beiden keine Überraschung und bei beiden wahrscheinlich auch sinnvoll, das so zu handeln für beide Seiten. Bei T. Higgins ist das Ganze ein bisschen komplizierter. Der hat zwar auch einen Franchise-Tag bekommen bei den Bengals, das war auch vor 2 Wochen schon bekannt. Allerdings hat er in der Zwischenzeit einen Trade wohl eingefordert und ist damit nicht zufrieden, dass irgendwie seit einem Jahr anscheinend von Seiten des Teams nichts versucht wurde aus dem Front Office, seinen Vertrag irgendwie zu verlängern. Zu aus seiner Sicht vernünftigen Konditionen, weil T. Higgins sieht sich, glaube ich, definitiv als Nummer 1 Receiver in einem NFL-Team. Finn, jetzt gab's vor ein paar Tagen von Seiten Jamar Chase einen sehr kryptischen Tweet. Irgendwas mit über diese crazy Story wird zu reden sein oder da werden sich die Leute drüber unterhalten können. Und dann alle Antworten, die ich dazu gefunden habe, in jeder zweiten war zumindest der Name Justin Jefferson zu lesen, weil natürlich die Fantasie besagt, ja natürlich, hier Joe Burrow, Ja'Marr Chase und Justin Jefferson, die waren doch alle bei LSU vor ein paar Jahren und haben kein Spiel verloren und alle sind hoch gedraftet worden und jetzt könnte man die doch wieder vereinen. Ich frage mich nur, wie man das bezahlen soll. Was sagst du denn dazu? Justin Jefferson weg aus Minnesota, weil der steht ja auch zur Vertragsverlängerung an demnächst, muss man auch dazu.
Das fragst dich, glaube ich, nicht nur du, dass eher schwierig zu bezahlen wird, weil es hat ja auch einen Grund, dass es bisher mit Higgins noch nicht funktioniert hat, mit einer Vertragsverlängerung.
Ja,
Justin Jefferson ist generell so ein Thema. Ich glaube, ich sollte, also wenn man auf Twitter rumgeistert im Moment, ja, auf X, muss man ja mittlerweile sagen, dann ist da Justin Jefferson eine sehr, sehr kontroverse Personalie und ich glaube, alle Vikings-Fans und auch alle rational Denkenden tun da, glaube ich, ein bisschen gut daran, so ein bisschen zurückhaltender das sich durchzulesen, weil da doch relativ viel rumspekuliert wird. Und Justin Jefferson, der hat keinen Bock mehr und der will unbedingt weg, weil da jetzt kein Quarterback mehr da ist und so. Und das kann sicherlich auch so sein, dass er da noch ein bisschen abwartet mit der Vertragsverlängerung. Aber ich glaube, wenn die Vikings da ihren Plan verfolgen und ihm da einen Rookie an der Hand stellen, dann ist das, glaube ich, schneller vom Tisch das Thema, als man denkt, weil die Vikings ja auch sicherlich, das haben sie jetzt auch schon oft genug behauptet, angestrebt sind, da eine Vertragsverlängerung in Angriff zu nehmen. Und das wäre auch dumm, wenn man das nicht machen würde.
Die und sie Frage, hat Jordan Addison haben sie auch noch, ne? Also das richtig. Ist ja schon Bengals 2.0 sozusagen, Grille.
Die Frage ist halt nur bei Justin Jefferson, da hat Finn und ich gestern schon drüber gesprochen, wenn halt dann sowas wie Calvin Ridley da reinkommt mit seinem Monstervertrag mit 29, also das ist ja wirklich eine Messlatte. Und da wird natürlich Justin Jefferson sich mit seinen Agenten hinhocken und was weiß ich was verlangen. Und da muss dann Joe als Vikings auch sagen, okay, da ist vielleicht auch mal eine Grenze erreicht. Nur welches Team zahlt das dann? Also da muss der wirklich von monströsen Zahlen ausgehen, inzwischen auch noch mit erhöhtem Salary Cap. Also das ist schon sehr spannend, was Justin Jefferson da am Ende für einen Vertrag unterschreibt, wo bei den Vikings woanders und wie hoch dann da wirklich die Zahlen sind.
Also ich weiß gar nicht, gestern Abend oder heute Morgen habe ich auch noch gesehen, dass einer geschrieben hat, dass die Prozentzahl vom Salary Cap, die Tyreek Hill unterschrieben hat bei den Dolphins vor 2 Jahren, wenn man das jetzt ummünzt auf Jefferson und den erhöhten Cap, dann wäre man da pro Jahr bei 36,5 Millionen. Und ich sag ganz ehrlich, gib dem Mann halt das Geld.
Also ich habe gelesen, dass ja im Tausch, wenn Jefferson dann zu den Bengals getradet wird, um diese LSU wieder zu vereinen, dann geht natürlich T. Higgins zu den Minnesota Vikings, logischerweise. Also. Aber gut. Also vor allem, wenn man die Besitzer oder den Front Office der Cincinnati Bengals kennt, also konservativer geht es, glaube ich, kaum, also was das Geschäftsgebaren betrifft. Und die lassen sich auf solche verrückten Geschichten vermutlich nicht ein. Kommen wir zur Defense. Verteidiger sind auch Menschen. Und wir fangen an, Tommy, mit Brian Burns. Auch das, der war Thema letztes Mal bei I Think the Kicker. Da sind wir davon ausgegangen, dass er vermutlich gefranchise-tagged wird. Allerdings zieht sich das Theater in Carolina ja auch schon ein paar Jahre hin mit ihm und einem Franchise-Tag und einer Vertragsverlängerung, die nicht kommt. Die Panthers unter neuer Führung haben beschlossen, dass Brian Burns ersetzbar ist. Und die Giants haben gesagt, ja bitte, dann nehmen wir ihn gern für 5 Jahre und 150 Millionen Dollar, davon 87,5 garantiert. Was bedeutet das für die Giants-Defense, Tommy?
Eine verdammt starke D-Line. Also Burns und auf der anderen Seite Thibodeau, das ist schon brutal. Also ich, mein bester Freund ist Giants-Fan, deswegen habe ich da auch dann direkt den Austausch gesucht und zwar auch klar, also das macht schon Spaß, aber was ist denn eigentlich mit dem Rest bei den Giants? Und das sind natürlich noch Fragen, die da beantwortet werden müssen, aber diese Burns-Verpflichtung, finde ich aus Giants-Sicht richtig gut und aus Panthers-Sicht, ich habe es ja vorhin schon angeteased, also es wäre wirklich nochmal eine Sonderfolge, das alles aufzuarbeiten, was da passiert ist, weil die Gerüchte oder die Berichte halten sich hartnäckig, dass die Rams vor 2 Jahren 2 First-Round-Picks für Burns oder angeboten haben.
Ich glaube, das sind sogar mehr als Gerüchte, also das scheint mir wirklich so zu sein.
Ja, also ist oder ist dann so allgemein oder quasi ein offenes Geheimnis und völliger Wahnsinn, das dann nicht zu machen oder wenn man sich dann eben anschaut, wofür dann Christian McCaffrey gegangen ist, wie teuer sie jetzt letztendlich, dass jetzt dann eben dieser First-Round-Pick, der noch an Chicago geht, jetzt dann auch ein First-Overall-Pick ist, dass das alles dann für Bryce Young gezahlt wurde. Es ist ja, Panthers Fans tun mir jetzt tatsächlich fast schon leid. Es ist als aus Falcons Sicht schaue ich da natürlich auch mit einem schmunzelnden Auge rüber, aber ich kann mich da auch nicht nur drüber freuen. Also es ist schon hart und ich hätte auch wirklich gedacht, dass Brian Burns dann einer dieser Spieler ist, um die du dann eben so einen Neuaufbau oder so einen Neuanfang, und der ist jetzt halt in Carolina ja eigentlich schon länger, dass du den brauchst als Anker und dass der da unverzichtbar ist, aber ja, sie sehen es anscheinend nicht so oder man es war klar, dass man sich danach eh nicht einig wird und dann nimmt man jetzt eben diesen Trade Deal und macht das so darüber, aber ja, ist aus Giants Sicht auf jeden Fall ein guter Move, auch wenn es natürlich sehr viel Geld ist, aber die Edge-Position ist eben auch eine sehr wichtige.
Und die Giants haben ja Dexter Lawrence auch noch, ja, in dieser D-Line, also das ist schon NASCAR-mäßig, so war es ja bei den Giants vor 10 Jahren oder 15 Jahren schon.
Also ich habe irgendeine Statistik von, die drei zusammen haben letztes Jahr 150 Quarterback-Pressures kreiert, also da kannst, egal gegen wen du spielst, da musst du dich in Acht nehmen, also das ist wirklich brutal.
Bei Brian Burns rein finanziell noch, also er bekommt jetzt 30 Millionen pro Jahr, liegt damit nur hinter Nick Bosa, der bekommt im Schnitt 34 Millionen pro Jahr, und was das garantierte Gehalt betrifft, ist er auch nur mit seinen 87,5, ganz zufälligerweise wahrscheinlich knapp hinter Nick Bosa mit 88 Millionen Dollar. Ja, und Burns hat 46,6 in 5 Jahren gemacht in der NFL, also vermutlich ist er das Geld wert, und die Giants haben sich entschieden, das auch für ihn auszugeben. Bei den Panthers, Tommy hat es gesagt, also Scott Fitterer, der ehemalige GM, in den letzten Jahren hat jetzt Christian McCaffrey weggetradet, hat DJ Moore weggetradet, hat Brian Burns nicht getradet, obwohl es hätte machen sollen, wenn man sich das Ergebnis ein Jahr später ansieht und den Gegenwert, der dann eben nicht mehr da war. Und alle ehemalige First-Rounder, diese drei und alle 26 Jahre oder jünger. Also, und alle drei gute Spieler, ne? Also du tradest ja First-Rounder vielleicht weg, wenn sie halt einfach nicht funktionieren, aber das sind ja alles drei Granaten, die halt jetzt nicht mehr bei den Panthers spielen. Wie auch immer, hoffen wir das Beste, und sie haben halt jetzt versucht, natürlich aus einer schlechten Verhandlungsposition heraus, da jetzt noch ein bisschen den Draft-Gegenwert zu kriegen für den einzigen Spieler, für den sie wirklich was Relevantes bekommen hätten, und haben dann das auch umgesetzt. Finn, einer, der nicht mehr bei den Vikings ist, ist Danielle Hunter. Der hat bei den Houston Texans unterschrieben. 2 Jahre für 49 Millionen und angeblich 48 davon garantiert. Also alles im Endeffekt. im Tausch, wir haben es vorher angesprochen, Jonathan Greenard von den Texans zu den Vikings. 4 Jahre, 76 Millionen. So, die Vikings an 11 können jetzt immer noch einen Quarterback draften oder vielleicht nach oben traden, wie auch immer. Wie siehst du diesen Tausch? Weil was anderes ist es ja letztlich nicht mit den Houston Texans. Zufrieden oder nicht so?
Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite schmerzt das Fanherz natürlich fast auch ein bisschen mehr als bei Cousins, dass man Hunter verliert, weil der ja 2015 auch gedraftet wurde und da eigentlich der letzte Verbleibende aus der sehr, sehr starken 2015er Class gewesen ist, mit Stephon Diggs und Eric Kendricks ja auch. Und ja, also ich habe mich jetzt so ein bisschen gefragt bei dem Deal, 2 Jahre, 55 Millionen ungefähr. Ich glaube, wenn die Vikings das unbedingt gewollt hätten, dann hätten die den Deal auch abschließen können und es hätte den jetzt nicht so arg wehgetan. Er ist halt 29, geht jetzt auf die 30 zu. Deswegen glaube ich, war dann auch der Plan von den Vikings schon, Danielle Hunter gehen zu lassen. Auch wenn es natürlich wehtut. Aber Danielle Hunter gemeinsam da mit Will Anderson bei den Texans, in der Defense gecoacht von DeMeco Ryans. Also das stelle ich mir auch sehr, sehr spannend vor. Und also den Texans, da habe ich auf jeden Fall ein Auge drauf nächstes Jahr. Und ja, dann auf der anderen Seite, Jonathan Greenard ist 26, paar Jahre jünger als Danielle Hunter, bekommt 19 Millionen im Jahr durchschnittlich. Dementsprechend hat man sich dann auch ein bisschen verjüngt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das sich als relativ guten Deal herausstellt, wenn man sich jetzt vor allem sein letztes Jahr anguckt.
Ich würde sogar sagen, ausschließlich sein letztes Jahr, so einer dieser Spieler, die clevererweise im letzten Vertragsjahr völlig eskaliert sind, ja.
Ja, also letztes Jahr war natürlich zweifelsohne sein bestes Jahr. Aber man muss auch, das habe ich auch vorhin gesehen, laut PFF war ja auch vor 2 Jahren schon relativ gut, was den reinen Pass Rush angeht. Mhm. Da hat er halt kaum gespielt. Also da hat er bei 215 Snaps 27 Pressures gehabt und jetzt letztes Jahr hatte er quasi das Doppelte, nur halt auch bei der doppelten Anzahl an Snaps, die er gespielt hat. Von daher, ja, wie gesagt, kann ich mir vorstellen, dass das auch sich als relativ guten Deal herausstellt. Hatte laut ESPN auch eine relativ gute Pass Rush Win Rate von 22%. Und ja, deswegen, der Neil Hunter-Abgang tut natürlich weh. Aber mit Jonathan Greenard hat man da, glaube ich, auch einen relativ guten Deal als Ersatz gefunden.
Ja, also wie gesagt, ich sehe diese Greenard-Verpflichtung eigentlich positiv. Auf der einen Seite die Texans sagen, nee, wir haben jetzt das von Tommy angesprochene Rookie-Quarterback-Fenster. Da hauen wir dann mal für 2 Jahre 50 Millionen raus für jemanden, der dann über 30 sein wird. Und auf der anderen Seite lassen sie Greenard die Texans lassen Greenard gehen, der schon overperformed hat letztes Jahr, sich da einen Vertrag in Minnesota verdient, die natürlich einen Ersatz brauchen und damit auch im Draft natürlich flexibel bleiben an dieser Position 11, weil wenn sie den nicht geholt hätten, dann wäre auf Pass Rush natürlich ein massiver Need auf einmal entstanden. Noch ein paar andere Spieler, Namen Bryce Huff, auch der war ein Thema bei uns, geht zu den Eagles, 3 Jahre 51 Millionen, den habe ich vor 2 Wochen ein bisschen mit Greenard verglichen, weil auch er seit Jahren so ein Liebling, was die Metriken betrifft und bei einer relativ geringen Snap-Anzahl sehr gute Pass-Rush-Statistiken erzielt und eine Pass-Rush-Win-Rate, die sehr gut war, die ja dann da ins Spiel kommt, um das Ganze halt in Relation zu setzen. Und war bei den Jets halt ein Teil einer tiefen Rotation in der D-Line und ist jetzt bei den Eagles auch wieder so ein Luxuspick, aber bei den Eagles funktioniert es halt seit Jahren. Die lassen 1-2 Teile gehen aus dieser D-Line, holen sich dann wieder welche zurück und haben da keinen oder kaum Qualitätsverlust. Also sinnvolle Verpflichtung. Leonard Floyd, auch den kennt man gut, geht zu den 49ers. Man geht wahrscheinlich davon aus, dass Chase Young, der ist ja auch Free Agent, obwohl sie ihn letztes Jahr erst per Trade aus Washington geholt haben. Da geht man anscheinend davon aus, dass das nichts wird mit einer Vertragsverlängerung. Deswegen holen sie sich Leonard Floyd, der ist auch schon 31, hatte letztes Jahr für die Bills aber über 10 Sacks, also auch ein sehr gutes Jahr gehabt. Und da fällt dieser Faktor weg, den er vorher immer hatte. Ja, bei den Rams war Leonard Floyd schon stark, aber ist ja klar, wenn du Aaron Donald neben dir hast. Das fiel also 2023 weg. Und Marcus Davenport, den kennt man auch noch, ehemaliger First-Rounder der Saints, geht nach Detroit. Sieht da im Coaching-Staff einige bekannte Gesichter aus der Zeit in New Orleans wieder. Kommen wir zu Defensive Tackle. Jungs, ihr meldet euch. Christian Wilkins, Raiders, da können wir gleich mal einsteigen. Grille, was sagst du? 4 Jahre, schlappe 110 Millionen, davon 85 garantiert. Massiver Deal, brutaler Vertrag. Auf der anderen Seite natürlich ein guter Spieler. Durchaus vergleichbar mit dem, was Quinnen Williams letztes Jahr bekommen hat oder DeForest Buckner 2020. Auch 2 Defensive Tackles, die da schön eingecashed haben. Wilkins neben Max Crosby. Da schwillt einem doch das Hörnchen als Raiders-Fan, oder?
Das ist halt auch wieder die Frage wie bei den Giants. Also da können sie natürlich mächtig was bewegen und Wilkins holt sich da wirklich massiv Geld ab, aber geht gefühlt halt einfach von einem besseren Contender zu einem Team, wo du offense-technisch jetzt gar nicht weißt, wie es eigentlich da gerade weitergeht, weil die haben ja Offense Garoppolo, Renfro entlassen und jetzt Gardner Minshew, glaube ich, als Quarterback geholt. Mhm. Also da weißt du dann wirklich nicht, was abgeht. Defense-technisch natürlich jetzt damit einen absoluten Macher da geholt und den auch teuer bezahlt. Aber ja, die Frage ist eben, holt er sich da wirklich nur das Geld ab und weiß eigentlich, ja okay, was groß reisen können wir alleine schon in der Division eigentlich nicht, weil da hast du halt immer die Chiefs vor dir zum Beispiel.
Also, naja gut, aber das, ich meine, das kannst du ja im Front Office schlecht sagen. Ja gut, Jungs, also die Chiefs, da kommen wir eh nicht hin. Also.
Nee, freilich, aber der Spieler könnte sich's ja denken und dann halt quasi sagen, aber, nee, ich verzichte lieber und bleibe halt irgendwie bei den Dolphins. Ja genau, das meine ich ja. Aber halt natürlich schon einer der fettesten Deals in der Defense jetzt in den letzten Tagen.
Als ich die Summe gelesen habe, hatte ich dann auch so dieses Gefühl, wie es Teddy vorhin bei Calvin Ridley gesagt hat. Also das ist schon unfassbar viel Geld. Klar, auch ein sehr dominanter, und der wird dann da die Mitte der D-Line zusammenhalten, und mit Max Crosby, das ist dann schon auch stark, und da wird sich dann auch Mahomes ein paar Mal umschauen müssen nach den beiden. Also ja, sehr, sehr aggressiver Move. Der aber irgendwie dann auch für mich noch nicht so ganz oder insgesamt die Lage bei den Raiders erschließt sich mir noch nicht so ganz, was die jetzt da gerade eigentlich vorhaben, wo die sich sehen. Das wird dann vielleicht auch irgendwie mit dem Draft, mit der Strategie, die sie dann da fahren, wahrscheinlich klarer. Ob jetzt Gardner Minshew dann das große Upgrade zu Jimmy G, und ja, wahrscheinlich schon, tatsächlich. Ne?
Wahrscheinlich. Ja.
Ich weiß nicht, wenn wir jetzt zu den Linebackern kommen, ob Patrick Queen, der von den Ravens zu den Steelers in der Division gewechselt ist, schon wieder, da gibt's ja wieder schöne Revenge Games, 3 Jahre, 41 Millionen, der soll jetzt das Herz dieser Steelers Defense sein, für mich, also so gefühlt, seit Jahren fehlt mir da in dieser Middle Linebacker Position oder Inside Linebacker Position in Pittsburgh, da so ein Anker, also so ein Quarterback dieser Defense, das ist irgendwie so, Just Another Guys, so ein Check folgt dem nächsten. Devin Bush, der ist ja letztes Jahr in Seattle dann gewesen, schwer verletzt natürlich, zu oft, aber war ein First-Round-Pick, der hätte es, glaube ich, werden sollen. Ist es aber nie gewesen. Und Patrick Queen ist jetzt der nächste Versuch. Da frage ich mich, Grille, der hatte ein super Jahr jetzt mit Mike McDonald letztes Jahr. Und Seattle hat ja auf dieser Inside-Linebacker-Position, Bobby Wagner ist weg, Jordan Brooks ist weg, der ist zu den Dolphins gewechselt. Hat er durchaus ein Need. Da wundere ich mich dann schon, warum Mike McDonald Patrick Queen nicht nach Seattle holt. Oder könnte es sein, dass Patrick Queen, der hatte ja letztes Jahr noch diese 5-Jahres-Option, war ja auch ein First-Rounder, vielleicht auch wieder overperformed hat, unter anderem, weil er halt neben Roquan Smith auf der Inside-Linebacker-Position spielen durfte und davon natürlich auch profitiert hat, wenn du so einen dominanten Verteidiger neben dir hast, der dementsprechend auch von der gegnerischen O-Line natürlich auch beachtet werden muss, logischerweise.
Das ist aber halt genau die Sache, ne? Also wenn er jetzt von Baltimore nach Pittsburgh geht, dann errechnet er sich selbst ja auch. Er ist dann damit automatisch Teil einer brachial guten, also insgesamt brachial guten Defense, und kann da halt als Mittellinebacker oder so direkt halt in eine, sagen wir mal, in best zusammengestelltes Team einfach nur reinrutschen und muss da jetzt nicht selbst direkt hier zeigen, ich bin jetzt hier der Macher und kann es alleine richten, sondern er ist einfach nur Teil von was richtig Guten und was richtig Großen. Und deswegen ist vielleicht so eine Entscheidung dann vom Spieler, in sowas reinzugehen, dann besser wie jetzt nach Seattle zum Beispiel, keine Ahnung. Also ich finde es für die Steelers einfach einen richtig guten Deal, und dann natürlich hier gleich wieder Revenge-Sachen, du bleibst in der eigenen Division, vielleicht ist das für einen Spieler auch immer reizvoll, dass da zu sagen, okay, ich spiele dann zweimal gegen die Ravens, das eh immer brachiale Schlachten, wo es eigentlich nur auf Defense ankommt, da kann natürlich er dann einfach zeigen, warum er dann der neue Mann da bei den Steelers ist.
Zeigen, dass er der neue Mann bei den Commanders ist, also so neu ist Bobby Wagner nicht mehr, wir haben es vorhin angesprochen, der geht zurück sozusagen zu Dan Quinn, der ist jetzt Head Coach in Washington. Bobby Wagner hat vor 10 Jahren den Super Bowl mit Dan Quinn als Defensive Coordinator bei den Seahawks gewonnen, war, glaube ich, in den ersten beiden Jahren von Bobby Wagners Karriere war Dan Quinn noch in Seattle. Jordan Brooks, wie besprochen, geht nach Miami. Frankie Louvu, da haben wir wieder einen Carolina Panther, geht auch nach Washington. 3 Jahre, 31 Millionen. Andrew Van Ginkel, Finn, geht zu den Vikings, kommt von den Dolphins. Und auch hier wieder die Frage, Van Ginkel kennt natürlich Brian Flores, den Defensive Coordinator, aus gemeinsamer Zeit zusammen in Miami. Aber auch Van Ginkel hat es clever gemacht und hat natürlich, ich glaube, 6 Sacks hat er in 11 Spielen gehabt. War davor eigentlich so ein Rotationsspieler, aber hat sein bestes Jahr im Vertragsjahr hingelegt. Freust du dich auf den? Ist er auch für den Pass Rush nicht unwichtig, zusammen mit Greenard?
Doch, also den Deal finde ich auch sehr gut. Ist auch ja, verhältnismäßig günstig dann eben, finde ich. War natürlich bei den Dolphins in der Rotationsrolle neben Bradley Chubb und Jalen Phillips. Aber ja, in der Zeit,
dann aber eben in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr so.
Ja,
weil die ja beide dann ausgefallen sind.
Richtig. Genau. Und er hat auch sehr, sehr gute Zahlen aufgelegt. Platz 10 in der Pressure Rate. Und Ja, hat auch 53 Pressures absolviert bei, also ist ja ungefähr weniger, also weniger als die Hälfte so ein bisschen als Nick Bosa, aber hat halt auch nur die Hälfte der Snaps gespielt von dem Nick Bosa beispielsweise. Und wie schon angesprochen, der kennt halt das Blitzing-Scheme von Brian Flores. Wird dadurch sehr, sehr viele 1 gegen 1 Gelegenheiten wahrscheinlich bekommen kommendes Jahr. Und wie bei Jonathan Gennard gilt im Grunde auch bei Van Ginkel, dass ich gespannt bin zu sehen, wie der dann in einer Fulltime-Starter-Rolle vermutlich aussieht. Weil das hat er bisher eben noch nicht machen müssen. Die Zahlen, die er aufgelegt hat, die sind alle sehr, sehr gut. Aber halt eben in einer eingeschränkten Rolle.
Bei den Cornerbacks, wenn wir von den Linebackern / Outside-Linebackern, ist ja immer eine Definitionsfrage, weggehen, ist gar nicht so viel passiert. Also Carlton Davis wurde zu den Lions getradet von den Buccaneers. Awuzie ist zu den Titans gegangen. Okay. Ansonsten, Tommy, könnte man durchaus erwähnen, dass Legarius Sneed, war immer die Frage, bleibt Chris Jones oder bleibt Sneed oder bleiben beide? Und wenn ja, wie sollen sie das finanziell stemmen? Den Franchise-Tag bekommen hat für 19,8 Millionen, aber schon nach einem Trade gefragt hat oder die Chiefs um einen Trade gebeten hat. Und nach dem, was er den Chiefs, glaube ich, in den letzten Jahren gegeben hat, wären sie schon bereit, darauf einzugehen. Beziehungsweise bleibt dem der Franchise ja auf gar keine andere Wahl, wenn der Spieler das einfordert und mit einem Streik droht. Ich glaube, so weit ist es noch nicht gekommen. Was glaubst du, wohin geht's Sneed und können die Chiefs das verkraften? Sie haben ja relativ viele Cornerbacks gedraftet in den letzten Jahren.
Also sie können es auf jeden Fall leichter verkraften als diesen Chris Jones Abgang. Deswegen die Herangehensweise aus meiner Sicht völlig richtig. Und ja, es ist ganz schwer für mich jetzt da irgendwie so ein Ziel zu finden, weil ich glaube, so einen Spieler und so einen richtig guten Cornerback kann auch jedes Team vertragen. Ist dann natürlich auch immer so ein bisschen die Scheme-Frage und wer braucht dann so welchen Typen, aber ich glaube, so ein Sneed kriegst du schon überall irgendwo unter. Also
kriegst du unter.
Ich würde ihn auch sehr gerne nehmen, klar, also ist ein richtig guter, aber ich finde die Herangehensweise der Chiefs gut. Vielleicht können wir später bei einer anderen Kategorie dann nochmal über Chiefs reden, weil da ist es bislang doch auch recht still. Was mich ein bisschen wundert, also diese Mahomes-Vertragsumstrukturierung kam jetzt auch raus, dass sie da ein bisschen Cap-Space geschaffen haben. Ja, glaube jetzt aber auch nicht, dass sie das dann in Sneed jetzt stecken. Ich glaube, da ist dann, da werden wir dann den Wechsel sehen und ich bin auch sehr gespannt, Detti, da geht's mir wie dir, wo er landet.
Ja, die Chiefs haben eben in den letzten Jahren fast schon vorgebaut. Das zeichnet ja ein gutes Front Office einfach aus. Sie haben Trent McDuffie gedraftet, Joshua Williams, Jalen Watson, gar nicht mal, also Viertrunden-Pick, Siebtrunden-Pick, McDuffie war früher, aber McDuffie ist halt auch ein All-Pro 2023 gewesen, also die haben sich alle gut entwickelt und besser als gedacht wahrscheinlich sogar, intern, deswegen sagt man halt jetzt, ja gut, dann wir können uns nicht Jones uns nicht leisten, das ist einfach Fakt. Jalen Johnson, um bei den Cornerbacks noch zu bleiben, hat auch einen Franchise-Tag bekommen, auch knapp 20 Millionen. Bei den Chicago Bears, da muss man sagen, wenn die Bears jetzt diese Secondary so zusammenbehalten und mit Johnson dann auch langfristig verlängern, Jaquan Brisker, Kevin Byer, Tyreek Stevenson, Kyler Gordon, also Cornerbacks und Safeties, ich glaube, durch die Bank alles Zweitrunden-Picks gewesen. Also da erkenne ich auch eine Tendenz bei den Bears. Und die sind wirklich, also mit Montez Sweat haben sie den Pass Rush während der Saison letztes Jahr schon verbessert. Also die Defense in Chicago gefällt mir sehr gut. Und dann noch ein Franchise-Tag oder Finn, du zuerst.
Mit Johnson haben sie doch schon verlängert, glaube ich.
Entschuldigung.
Das, mich nicht ganz irre. Also da war auch ja, ein relativ guter Deal aus meiner Sicht. Also die Bears sind da auf einem ganz guten Weg, glaube ich.
Antoine Winfield ist aber noch nicht verlängert, oder? Bei den Buccaneers? Oder?
Nein.
Nee.
Glaube
okay.
Nicht.
Also der hat nämlich auch noch einen Franchise-Tag bekommen als Safety. Auch das ist jetzt keine Überraschung. Der perfekte Safety, den du nicht gehen lässt. Und dann auch hier wieder die Frage, gibst du ihm den Tag, um halt in den nächsten Wochen zu verhandeln, um dann langfristig zu verlängern? Das ist ja dann meistens die Idee dahinter. Apropos Tag, kommen wir noch auf zwei fette Tags beziehungsweise Vertragsverlängerungen, muss man eher sagen. Chris Jones, 5 Jahre, 159 Millionen. Tommy, wir haben es gerade gesagt, die Chiefs 95 Millionen davon garantiert. Und damit bewegt er sich in dieser Aaron Donald Gehaltsklasse. Das sind aber auch nur die zwei, weil die halt auch sportlich über allen anderen Defensive Tackles stehen in der Liga, oder?
Ja, und es ist, wir haben es alle im Super Bowl gesehen, in den Playoffs gesehen, es ist einfach der Spieler der Defense. Also und für mich auch mittlerweile über Aaron Donald, also noch dominanter, was ich mir lange nicht vorstellen konnte, dass das geht, aber Chris Jones zeigt's und ja, wahnsinnig viel Geld, aber der Mann hat's verdient, so bezahlt zu werden, und das ist jetzt auch einfach der Move, um ja, den dritten Ring in Folge zu holen, und ich verstehe das komplett und ich freue mich auch für ihn, dass er, weil es war ja letzte Saison wirklich dann kompliziert und mit wie wird er bezahlt, und als er dann da diesen einen Incentive-Bonus hatte, wie sich dann das ganze Team mit ihm gefreut hat, das war ja auch krass, und ich glaube, der ist so unfassbar beliebt in der Kabine, und den Mann musst du halten, und er ist auch wahrscheinlich jeden einzelnen Dollar wert.
Und aus persönlicher Sicht hat er ja auch irgendwie alles richtig gemacht. Er hat letztes Jahr damit gedroht, dann eben rauszubleiben. Dann sitzt er das eine Spiel draußen und man hat irgendwie die Panik schon fast greifen können. Ey, wir brauchen den Jungen unbedingt. Und dann kommt er eben zurück und dann liefert er so eine Saison ab und so eine Playoffs. Und dann eben beim Super Bowl dann da am Ende, auch wenn er dann nicht getackelt wurde, aber er stoppt nun mal am Ende diese Offense, was mutmaßlich in einem Touchdown geendet hätte von den 49ers, und ist damit entscheidender Faktor im Super Bowl gewesen am Ende auch noch. Und damit war klar, also ich habe euch gezeigt, wie wichtig ich für euch bin, und dann legt mir jetzt bitte den Vertrag hin, und dann war es zwangsläufig so, dass das auch übers Need geht. Also da war für mich auch immer klar, Chris Jones müssen sie halten, und das haben sie dann auch gemacht.
Vor allem, sie haben ja, wenn man an den Saisonstart letztes Jahr zurückdenkt, gegen Detroit haben sie ja verloren. Da saß doch Chris Jones in den Stands auf der Tribüne. Und die Chiefs Defense sah halt bei Weitem nicht so dominant aus, wie sie es dann in der zweiten Saisonhälfte letztlich war, bis hin zum Super Bowl-Sieg. So, Justin Madubuike müssen wir noch erwähnen. Der ist hat auch langfristig verlängert bei den Baltimore Ravens. Auch das keine Überraschung. Auch hier die Frage, Karrierejahr 2023, 13 Sacks insgesamt. Davor hatte er in seiner gesamten Laufbahn 8,5. Also auch er hat keinen schlechten Zeitpunkt sich ausgesucht, um richtig durchzudrehen unter Mike McDonald. Auch der ist jetzt nicht mehr da. Man wird sehen. 4 Jahre, knapp 100 Millionen und davon 75 garantiert, Grille. Auch keine Überraschung, oder?
Auch gar keine Überraschung. Vor allem die Baltimore Ravens sind ja eigentlich immer auch wie die Steelers ähnlich gefürchtet für eine gute Defense. Und das haben sie. Und er hat eben mit seinen 13-6, die du schon angesprochen hast, das hat in den ganzen letzten 9 Jahren kein Ravens-Spieler erreicht. Das glaubt man dann eigentlich auch gar nicht, weil man eben weiß, dass die Ravens immer eine gute Defense stellen, aber als Gesamtpaket. Und da ist eben Madubuike letztes Jahr echt nochmal herausgestochen. Mit 26 Jahren auch echt noch in dem besten Alter, eben dann noch 4, 5, 6 Jahre in der Liga da sein zu können. Also von dem her war das klar, dass der auch seinen Vertrag bekommt. Und in dem Maße und auch vom Gehalt, von der Struktur her mit seinen 98 Millionen Vertragsvolumen auch absolut passend da rein.
Und es ist ja auch eine klassische Ravens-Geschichte, den Spieler erstmal zu taggen, um dann langfristig zu verlängern. Das ging bei Madubuike jetzt relativ schnell. Also 6 der letzten 8 Spieler, die einen Franchise-Tag bekommen haben in Baltimore, haben dann früher oder später einen langfristigen Vertrag bei diesem Team unterschrieben. Ich glaube, bis Juni, oder, ist diese Frist. Da hätte ich jetzt Jalen Johnson nämlich auch noch eingereiht, aber der durfte ja schon unterschreiben, um, glaube ich, dann mit Franchise-Tag dann zu verlängern, langfristig.
Das ist, glaube ich, dieser 1. Juni-Datum oder so.
Genau. Also damit erkaufst du dir auch erstmal Zeit mit einem Franchise-Tag, und letztlich sind es ja dann aber doch gar nicht so viele, die dann da jedes Jahr verteilt werden. Ich glaube, dieses Jahr waren es mehr als 2023, aber ich glaube, wir haben, was die Franchise-Tags betrifft und die langfristigen Verlängerungen, soweit alle durch. Doch Josh Allen müssen wir noch erwähnen, logischerweise. Jacksonville Jaguars hat auch einen Franchise-Tag unterschrieben, oder Finn hat der schon verlängert. Auch hier waren wir uns einig. Der darf natürlich nicht gehen, und den werden sie auch nicht gehen lassen.
Ja, glaube ich auch. Ja. Aber also die werden den auch, glaube ich, noch bezahlen. Also
ja, klar,
die Jaguars waren auch immer so ein Kandidat, um Danielle Hunter zu holen.
Ja.
Und das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass die auch ein bisschen Geld zur Verfügung da gehabt haben müssen. Mhm. Und das Geld dürfte jetzt sicherlich dann früher oder später auch in Josh Allen fließen.
Genau. Also auch hier den Spieler, den wichtigsten Spieler bei den Jacksonville Jaguars, den dürfen sie nicht gehen lassen. Calvin Ridley schon, Josh Allen selbstverständlich nicht. Kommen wir zur letzten Positionsgruppe. Das ist ein Schmankerl zum Schluss für Grille. Xavier McKinney geht zu den Green Bay Packers. 4 Jahre, 68 Millionen. Da bist du zufrieden.
Da bin ich absolut zufrieden, weil es aus dieser, also dieser Safety-Markt war ja in der Free Agency, glaube ich, einer der ersten, der so richtig vollgespült wurde, weil die Buffalo Bills da erstmal Micah Hyde und so auch entlassen hatten und da war wirklich viel da. Ich dachte dann auch erst, weil die Packers ja eigentlich auch eher für Konservatives zu haben sind, dass dann eben sowas wie Micah Hyde zurückholt wird, der ja früher schon gut funktioniert hat. Er ist zwar schon 33, aber für 1-2 Jahre hätte ich das schon noch gesehen. Aber dann ist Savage dann ja auch gegangen zu den Jaguars und Jonathan Owens jetzt auch noch. Den haben die Bears abgegriffen mit seiner Simone Biles Ehefrau. Und also wir haben jetzt also die das Packers-Pendant zu Taylor Swift quasi ist jetzt auch nicht mehr da.
Ja. Schade drum.
Ja, auf jeden Fall war es klar, dass wir da jemanden brauchten. Und dann war Xavier McKinney mit 24,6 Jahren, also wirklich hier der mit Abstand, ja, wo es sagen muss, ja, das ist vielleicht sogar der Beste, den du haben kannst. Den bezahlen sie dann eben auch mit dem 67-Millionen-Vertrag, fast 17 Millionen im Schnitt. Aber es ist insgesamt, ich muss schnell schauen, 23 Millionen sind ihm nur garantiert. Also es ist auch so ein Leistungsvertrag quasi, weil er mit seinen jungen Jahren ja eben erstmal nachweisen muss, hey, kannst du auch Zahlen produzieren? Und ich finde, es ist auch am Ende des Tages top gelöst worden. Du hast die zwei Abgänge und du hast da jetzt echt einen Mann geholt, der da diese Defense, die ja dann am Ende, gerade auch in den Playoffs, ja eigentlich schon lange Zeit richtig gut funktioniert hat und jetzt auch mit neuem Koordinator neu aufgestellt ist. Also da, finde ich, kann man rosig in die Zukunft blicken aus Packers Sicht.
Ja, ich finde, so sehen es dann wohl auch die Packers, weil jetzt mit der hohen Summe für McKinney und dem teuren Running Back Vertrag sind das für mich auch schon so All-In-Moves. Also, dass sie jetzt halt gesehen haben, okay, Jordan Love funktioniert hier und jetzt schmeißen wir mal mit Geld um uns und sind eben mal nicht so konservativ zurückhaltend wie sonst die Jahre immer. Also, ich finde, da 67 Millionen für ein Safety ist schon sehr viel Geld bei einem 4-Jahres-Vertrag. Also, wenn man dann auch so die anderen Kandidaten sieht, die dann für deutlich, deutlich weniger unterschrieben haben, finde ich das schon sehr viel Geld. Klar, immer eine Geschichte mit Angebot und Nachfrage und der Markt hat es offensichtlich hergegeben für McKinney, aber auch für mich ein aggressiver Move der Packers, der dann eben zeigt, dass, wo sie in der NFC North hinwollen.
Absolut, es hieß sogar, glaube ich, dass die Giants das sogar noch hätten matchen können, aber da dann eben abgerückt sind. Da haben die Packers also wirklich eine Zahl am Tisch gelegt, wo dann auch gesagt wurde, okay, gut, den könnt ihr haben und dann ist er da auch hin. Aber die Packers können sich, finde ich, auch in dem Fall mal erlauben. Du hast dann eben mit 24 Jahren einen jungen Mann, der dann lange Zeit da jetzt ist und du musstest auf der anderen Seite halt auch Abstriche machen. Da haben sie eben die zwei Abgänge. Plus dann dazu noch Left Tackle David Bakhtiari, da haben wir ja auch schon ein paar Mal erwähnt, das ist einer der besten Left Tackle der letzten Jahre gewesen, aber nur noch verletzt in den letzten Jahren und jetzt hast du endlich mal die Chance genutzt, quasi den seinen Vertrag da wegzuräumen, weil der hat auch einiges gefressen und das hast dann eben anderweitig investiert im Team.
David Bakhtiari, das wird dann eine Sonderfolge geben, wenn er bei den New York Jets und Aaron Rodgers unterschrieben hat.
Und vor allem, und dann da nächstes Jahr 17 Spiele wahrscheinlich absolviert.
Ja, natürlich. Natürlich, da gibt's also Heilwasser vom Aaron und dann läuft's. Tommy, du hast angesprochen, es gab andere Safeties, die für deutlich weniger unterschrieben haben. Geno Stone geht zum Beispiel auch wieder von den Baltimore Ravens weg und zwar zu den Cincinnati Bengals und noch ein Revenge Game. Auch der hat 2023 so gut gespielt wie davor nicht, war ein Siebtrunden-Pick 2020. Mal sehen für die Bengals, 2 Jahre, 15 Millionen Schnäppchen. Kevin Byard, gleiche Konditionen, geht nach Chicago. CJ Gardner-Johnson kehrt zurück zu den Eagles, 3 Jahre, 27 Millionen. Also das ist so eine Range, in der wir uns da bewegen. Und ich glaube auch für die Eagles absolut sinnvoller Move und für Gardner Johnson, der letztes Jahr bei Detroit war, da als verletzungsbedingt hat er gar nicht so viele Spiele gemacht, aber casht jetzt nochmal in bei den Philadelphia Eagles. Und Jeremy Chinn, auf den bin ich gespannt, den mochte nämlich als Spieler sehr gern, von den Panthers, sehr versatil einsetzbar und auch er geht nach Washington, also Washington macht sehr viel, ob sie sehr viel richtig machen, werden wir demnächst erfahren in diesem Theater. So, zum Abschluss. Finn.
Eine Sache muss ich zu CJ Gardner-Johnson noch kurz loswerden. Okay. Also ich werde irgendwie nicht das Gefühl los, dass das so ein Match made in heaven ist. Also irgendwie, finde ich, passt er da hin wie die Faust ins Auge, als CJ Gardner-Johnson ist ja auch so eine recht schillernde Persönlichkeit, sage ich mal, vorsichtig formuliert. Und die Eagles-Fans, die in Philly, die sind ja auch dafür bekannt, doch durchaus lauter zu sein. Durchaus lauter zu sein. Und CJ Gardner-Johnson hat ja die Philly-Fans letztes Jahr irgendwann in so einem Livestream auch mal übelst unter den Bus gehauen, so nach dem Motto, ja, hier die toxisch und die sind alle so, ich mag die nicht und so weiter. Und ich bin mal gespannt zu sehen, wie die Philly-Fans jetzt CJ Gardner-Johnson wieder empfangen. Also wie gesagt, ich finde, das ist, da haben sich zwei gefunden.
Gesucht und gefunden.
So, ja.
Gewinner, Verlierer zum Abschluss der Folge. Jetzt machen wir ja so ein halbes Stündchen, sind wir schon unterwegs. Was wir haben, also ich glaube, die Gewinner kann man sich jetzt schon denken eigentlich. Da haben wir ja schon über beide Teams ausführlichst, oder beide Teams, Entschuldigung, die mir jetzt einfallen würden, ausführlichst gesprochen. Ich hätte jetzt die Vikings und die Texans genannt. Geht ihr da mit oder habt ihr andere Teams auf der Liste?
Tommy. Also ich habe noch die Ravens mir mal aufgeschrieben, einfach weil ich diese Derrick Henry-Verpflichtung überragend finde. Also für mich macht das allein sie schon zu einem richtigen Gewinner, weil einfach jetzt der ich da viel bessere Chancen in den Playoffs sehe. Das ist für mich so dieses eine Puzzleteil, was sie da noch reinsetzen mussten. Und jetzt kann da ein schönes 8000-Teile-Puzzle, dass man sich damit so Puzzlekleber an die Wand packt und am Ende kommt ein Super Bowl-Ring raus. Und ist so ein bisschen komplett unter dem Radar, finde ich. Aber ich mag die Moves oder vor allem, dass sie diese Vertragsverlängerungen auspacken, ist für mich Indy. Also die Colts, die mit Pittman, der mich letzte Saison wirklich extrem überrascht hat, weil ich hatte das nicht so wirklich auf dem Schirm, was der für ein dominanter Receiver ist und wie viel er da auch eben von dem Gardner Minshew dann fangen kann. Fand ich sehr gut. Und die Flacco-Verpflichtung natürlich, ich glaube, das ist einfach auch super wichtig für die Kabine. Und eben, dass sie diese Defense, die ihnen, sie hatten ja wirklich einige Siege oder deutlich mehr, als ich oder als man davor prognostiziert hatte. Also ich mag, was Indy da macht.
Also ich kann noch mal wirklich ganz kurz nur meine Packers nennen, weil diese zwei Jacobs und McKinney eben Verträge finde ich sinnvoll. Dazu kommt eben noch, dass ja dann der Draft ansteht und da haben wir mit 11 Picks die zweitmeisten aller Teams. Also da sind wir wirklich, hier haben noch ein paar Compensatory Picks erhalten. Also sind da wirklich gut wir unterwegs. Ja. Und können da unser ja eh schon junges Team noch weiter aufstrukturieren. Und ich mag es halt einfach, dass dann da einfach mal Verträge in die Hand genommen wurden, das ja eigentlich untypisch aus Packers Sicht ist. Also das ist schon auffällig, dass da halt eben sowas dann hingelegt wurde jetzt für Running Back und Safety. Und die Titans habe ich vorhin schon genannt. Also wenn es funktioniert, auch wenn Ridley teuer ist, aber auf dem Papier sieht es offense-technisch gut auch. Defense war gegen den Lauf eh schon über die Jahre jetzt, klar, neuer Headcoach jetzt auch, aber gut. Wenn sie irgendwie die Passverteidigung hinkriegen, das war, glaube ich, immer das große Problem, dann kann das wirklich theoretisch deutlich besser funktionieren als letztes Jahr. In einer Division, die ja sowieso eigentlich immer recht offen ist, seit einiger Zeit.
Ja, also Falcons muss man hier natürlich auch noch nennen als Gewinner. Ganz klar, finde ich. Und da muss man, finde ich, auch dann definitiv nochmal Kyle Pitts hervorheben. Der hat direkt als die Sache mit Cousins verkündet wurde, hat er direkt in seiner Insta-Story auch ein Bild von sich gepostet, noch wo er bei Florida gespielt hat, mit so einem nachdenklichen Smiley, so nach dem Motto, ja, hier, den bekommen wir vielleicht nochmal zu sehen. Und ich glaube, dass der sich sicherlich auch derbe darüber freut, dass er jetzt endlich mal einen vernünftigen Quarterback hat, der ihm da auch mal ein paar Bälle zuwerfen kann.
Stark. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Bei den Verlierern, das ist natürlich immer hart zu sagen, dass jemand verloren hat.
Also, Tommy, ich fange an, weil ich kann nicht anders als zu sagen, was haben eigentlich die Dallas Cowboys in den letzten Tagen erledigt? Also, was ist da passiert? Ich sehe natürlich auch überall Memes von dem schlafenden Jerry Jones oder irgendwelche anderen schlafenden Großmütter auf der Parkbank und was ich nicht alles gesehen habe. Und dann kam irgendwann, ja, jetzt ist was passiert und dann hatten sie als allererstes ihren Longsnapper, glaube ich, verlängert oder so. Also, das war wirklich schon unfassbar auffällig. Und dann noch in dieser NFC East, wo ja dann wirklich die Eagles holen Saquon Barkley, die Giants verstärken ihre Defense, also da passiert so viel und die Cowboys machen gar nichts, also da musst du schon ein bisschen an den Kopf langen, warum da echt gar nichts los ist.
Tommy, du erst, ja.
Ja, also sie haben ja jetzt doch noch einen Move gemacht und Eric Kendricks geholt, zusätzlich zu dem Longsnapper, den sie aber irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, auch den 49ers noch so vor der Nase weggeschnappt haben oder der eigentlich in San Francisco schon im Board stand.
Genau.
Und dann aber mit seinem alten Headcoach-Kumpel, der jetzt in Dallas dann Defensive Coordinator wird von den Vikings, Mike Zimmer, dann da wieder an alte Zeiten anknüpfen will. Aber die haben jetzt so viel verloren und also an Spielern verloren, eben auch mit diesem Dan Quinn-Abgang, der dann wirklich einige Leute mit nach Washington nimmt zum Divisionsrivalen natürlich wieder. Und was war der Plan? Also ich hätte auch diesen Punkt gehabt, Grille, du hast mir nur vorweggegriffen. Also Coach Schuan hat es während der Saison mal gerne als die Disco-Truppe bezeichnet. Ich glaube, das war jetzt, die war nach all diesen Disco-Nächten, waren die im Front Office jetzt ein bisschen zuschläfrig.
Absolut.
Also der Head Coach unserer F-Jugend von meinem Sohn, da bin ich ja Assistenztrainer. Also was
und ihr nennt ihn natürlich auch Headcoach.
Gibt's in der U8 gibt's sowas natürlich, ist ja klar. Und unser Headcoach, Flo Gerber, Grüße gehen raus. Übrigens der Cousin von Fabian Gerber und ihr als kompetente Kicker-Redakteure wisst Bescheid. Rot-Weiß Erfurt und so weiter, früher Mainz. Der ist auch Cowboys-Fan und der hat mir genau die gleiche Frage gestellt wie Grille und Tommy auch. Was machen denn die Cowboys eigentlich? Und dann habe ich geschrieben, Moment, in der Free Agency geben immer die schlechten Teams das Geld aus. Die Guten bleiben ruhig und warten mal, was passiert. Die wissen, dass sie schon einen guten Kern haben und dass sie nicht so viele Needs haben und die warten den Draft ab und dann schauen wir mal. Also ich bin optimistischer als ihr zwei. Und was sagt Finn?
Ja, also ich nehme die Cowboys auch ungern in Schutz. Aber man muss ja auch dann da behaupten, dass mit Prescott, CeeDee Lamb und Micah Parsons jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren ja auch Vertragsverlängerungen anstehen, wo vielleicht der ein oder andere Dollar flöten geht. Und vielleicht hat man damit ein bisschen Obacht auch dann gehandelt und sich gedacht, vielleicht knallen wir mal lieber nicht zu viel Geld raus, weil das Geld könnten wir an anderer Stelle noch ein bisschen besser brauchen.
Eben.
Und der Longsnapper ist sicher ein sehr guter.
Richtig. Und Eric Kendricks, das ist auch, also als Mike Zimmer vor 3 Jahren entlassen wurde bei den Vikings, hat Eric Kendricks mit als erster eine Pressekonferenz gehalten oder so ein Interview, wo er irgendwie gesagt hat, ja, hier Vikings unter Mike Zimmer, Fear-Based Organization, so nach dem Motto. Und jetzt geht er zu den Cowboys, nachdem er vorher schon bei den 49ers unterschrieben hat, nur um wieder mit Mike Zimmer vereint zu sein. Also manchmal ist das auch ein bisschen kurios, was da abgeht.
Ja, und das ist auch komisch, weil also das Zimmer zu den Cowboys geht, ist jetzt auch schon ein paar Tage länger bekannt. Also wenn er da unbedingt hingewollt oder ich verstehe es einfach nicht, warum du dann bei einem Team schon zusagst, wenn eigentlich klar ist, okay, ich würde doch wahnsinnig gerne unter ihm spielen. Also, naja.
Ja, aber wir waren doch nicht dabei, Tommy. Das weiß man doch gar nicht, was da hinter die Kulissen passiert ist.
Ich wäre das sehr gern dabei.
Ich hab auch bei den Seahawks gehört, ja, was machen die denn? Schlafen die neben den Cowboys auf der Parkbank und passiert auch nichts? Okay, die haben immerhin mit Leonard Williams verlängert. Alles andere, also ich glaube nicht, dass er die Kohle wert ist, aber der ist nämlich auch schon Ü30 dann demnächst, glaube ich. Aber für den haben sie den Second Rounder letztes Jahr hergegeben, um den von den Giants zu holen und ihn dann nach ein paar Monaten wieder gehen zu lassen als Free Agent, das wäre schon sehr ärgerlich. Daryl Taylor haben sie verlängert, Noah Fant, den Tight End haben sie verlängert, aber sonst ist da nicht viel passiert. Will Disley haben sie verloren, Damien Lewis, Drew Locke, das werden sie verkraften. Und mit Rayshon Jenkins, weil sie ja ihre ganzen Safeties, die jetzt auch noch alle frei sind, Quandre Diggs, Jamal Adams und so weiter.
Ja, sind auch weg, genau.
Da brauchst du natürlich ein bisschen Ersatz. Also, nichts zu tun heißt nicht zwingend, die Free Agency zu verlieren, aber als Fan wünscht man sich natürlich immer was anderes, Tommy.
Also ein Team, was ich irgendwie nicht in die Verliererkategorie packen will, aber irgendwie auch nicht in die Gewinnerkategorie packen kann, aber mir irgendwie bei beiden Kategorien darüber Gedanken gemacht habe, ob sie da nicht reinpassen, das sind für mich die Commanders, weil die haben jetzt irgendwie wahnsinnig viel gemacht, aber Detti, du hast es vorhin, wie hast du es genannt, die Rentnertruppe und einfach so in so ein paar alten Schlachtrössern werden dann noch Verträge gegeben und Dan Quinn will da was aufbauen, aber da fehlt halt für mich immer noch das Gesicht und diese ganze Franchise sucht für mich seit Jahren nach der Identität. Das hat nicht nur, aber auch mit dem Namen zu tun und irgendwie, klar, jetzt pickst du an 2, dann hast du deinen Franchise-Quarterback höchstwahrscheinlich und der soll dann das Gesicht werden, aber so drumherum ist das irgendwie alles so mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen, aber den Ja, kann natürlich auch alles aufgehen. Und Zach Ertz hat wieder eine Monster-Saison. Und Bobby Wagner macht seine eigene Legion of Boom wieder auf. Und keine Ahnung, also sie können irgendwie für mich beides werden. Ich finde das alles spannend.
Bobby Wagner, glaube ich, Dettis, kannst du ja bestätigen, hatte ja jetzt letztes Jahr bei den Seahawks jetzt gar schlechtes Jahr. Ne? Ich glaube ja, dass er den meisten Tackles in seiner Karriere pro, also halt überhaupt. Natürlich hast du vielleicht so Alterserscheinungen gemerkt oder so, aber ich fand es jetzt nicht unbedingt richtig verkehrt, was er da gespielt hat.
Ja, also ich glaube schon, dass Mike McDonald von der Athletik einfach was anderes da im Herz seiner Defense haben will. Und Roquan Smith, wenn das sozusagen der Indikator ist, wie ein Inside-Linebacker bei Mike McDonald aussehen muss, dann kommt Bobby Wagner halt da nicht mehr hin, aus Altersgründen.
Und aber vielleicht für Washington kann das ja durchaus nochmal vielleicht als erfahrener Mann.
Die Tackles kommen ja nicht von ungefähr. Es gibt natürlich auch Tackles, die dann immer erst nach einem 5-Jahr-Traumgewinn passieren. Das darf man nicht vergessen. Das war ja hier bei Blake Martinez so eine Spezialität, als der noch bei den Packers war. Der hatte immer Millionen von Tackles, aber halt immer erst, als der Running Back an ihm vorbeigerannt ist. Also so hart würde ich es bei Bobby Wagner natürlich nicht sehen, aber so ein First, Second Down gegen den Lauf, da auf jeden Fall hat er das noch drauf. Das ist keine Frage.
Und vielleicht abschließend auch nochmal hier Seahawks und Cowboys irgendwie doch nochmal Cowboys-Fans da draußen noch Hoffnung zu machen. Also auch, es gibt auf dem Markt ja immer noch auch paar Spieler, die wo auch immer noch Sinn machen. Also wenn ich da nur kurz drauf schaue, also die Chargers mussten ja Mike Williams gehen, weil die hatten ja, glaube ich, 3 Spieler, die haben irgendwie 30% oder 40% des Cap-Space aufgefressen. Jetzt haben sie Khalil Mack verlängert, der dann eben auch sein bestes Jahr letztes Jahr hatte und mussten sich dann zwangsläufig auf der anderen Seite wo dagegen entscheiden. Und da ist Mike Williams natürlich als Deep Threat absoluter Receiver, der da noch top für viele Teams in Frage kommt. Oder auch Cornerbacks wie Xavier Howard oder JC Jackson. Also da gibt's noch einige, wo dann auch noch Cowboys unabhängig von Draft oder Seahawks noch zuschlagen könnten.
Ja, hier ein Zeke Elliott ist auch noch frei.
Zeke Elliott, also genau. Oder der Odell Beckham ist
OBJ,
auch noch da.
Natürlich. Marquise, also das war jetzt alles mit Augenzwinkern, aber Marquise Brown ist jetzt so ein Name, der auch noch etwas überraschend frei ist. Aber nichts ist ja älter als ein NFL-Podcast über die Free Agency am nächsten Tag. Also wenn ihr den Podcast nicht heute am Donnerstag, den 14. März hört, sondern erst in einigen Tagen, ist schon wieder einiges passiert. Aber ich glaube, so nach 3 Tagen Free Agency konnte man schon mal so einen schönen, auch relativ ausführlichen und längeren Einblick in die wichtigsten Moves, glaube ich, gewinnen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke euch vielmals. Bin auch froh, dass es technisch geklappt hat. Danke, Teams, nochmal an dieser Stelle. Und die nächste Ausgabe, da schauen wir dann schon ein bisschen auf den Draft, logischerweise. Der steht auch bald vor der Tür. Von Icing the Kicker gibt's dann am 28. März.
Genau.
Gut, ich wünsche euch 3 ein grünes Wochenende mit vielen Siegen und wir spielen gegen Leipzig. Wir, weißt Grille, wir. Der FC. Zu Hause gegen Leipzig, sagt Marty Wiesen.
Sagt ja, mir. Da braucht es jetzt mal Points.
Habt ihr die letzten 20 Jahre doch immer gewonnen, oder? Zu Hause gegen Leipzig.
Da braucht es Points. In diesem Sinne, ciao, ciao, bis bald.
Ciao, ciao zusammen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.